Grüße nach Österreich zum dritten Mal seit einem Jahr. Liebe Grüße Florian Markel, der Politikwissenschaftler und wissenschaftliche Leiter des unabhängigen Nahost-Thinktanks MenaWatch. Ich begrüße dich.
Hallo, schönen Tag.
Ja, ich danke dir auch für das Buch, was ich vor ein paar Wochen bekommen habe. Dein neues Buch, Der andere Krieg, wie das Völkerrecht gegen Israel missbraucht wird, ist auch in der Edition MenaWatch herausgekommen. Ich freue mich immer sehr über Rezensionsexemplare und daraus resultiert dann meistens auch eine Folge, die ich mache. So war das ja gerade mit dem Jan Gerber und seinem neuen Buch oder mit dem Buch von Aro, von Arya Shalikar. Und jetzt nehmen wir uns dein Buch vor. Ich habe so viele Folgen mit dem Israel-Schwerpunkt jetzt gemacht. Ich glaube, die nächste mache ich mal wieder völlig Unpolitisches, irgendwie Punkrock oder irgendwas. Aber das ganze Thema wird uns ja weiter beschäftigen. Und momentan herrscht ja noch, zumindest nominell, eine Waffenruhe. Aber ich finde so, jetzt wo die akuten Kampfhandlungen erstmal auf ein Minimum reduziert sind, jetzt wird ja auch so, jetzt kann man mal so ein bisschen innehalten und sich mal durch diesen ganzen Irrsinn, der seit zwei Jahren, seit dem 7. Oktober 2023 stattfindet, kann man sich mal mehr auseinandersetzen. Und vielleicht habe ich ja manchmal noch die kleine Hoffnung, dass manche Leute, die nicht völlig ideologisch verblendet und verblödet sind, dann doch merken, okay, also irgendwie diese ganz schrillen Anklagen und Angriffe gegen Israel, so ganz koscher ist es nicht. Und dazu hast du auch dieses Buch veröffentlicht, weil es ist halt einfach so, es gibt diesen Lawfare gegen Israel. Es ist nicht nur diese, das, was man kennt, Demonstrationen bis hin zu Anschlägen und Morden, wie wir es in New York hatten mit dem jüdischen Pärchen, was da erschossen wurde von einem Antisemiten. Das sind natürlich die Extremfälle. Aber was ebenfalls sehr, sehr gefährlich ist, weil es von vermeintlich seriösen Institutionen kommt, ist eben dieser Lawfare gegen Israel. Damit haben wir uns letztes Jahr schon auseinandergesetzt im Rahmen der Waren vom Weltsouverän, hieß die Folge, wo nämlich gerade diese Haftbefehle vom Internationalen Strafgerichtshof gegen den damaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und gegen Bibi Netanyahu ausgestellt wurden. Das behandelst du auch in deinem Buch. Darüber werden wir jetzt auch nochmal unterhalten, weil jetzt ein Jahr später gibt es ja dann doch nochmal so einige interessante, ist noch einiges Interessantes dazugekommen. Das, glaube ich, muss eine Rolle spielen, wenn man sich diese abstruse Anklage anguckt. Darüber reden wir auch. Wir reden aber auch, anhand deines Buches haben wir ich mir das so gedacht, du hast vier Oberpunkte. Humanitäres Völkerrecht, du hast den Punkt behauptete und tatsächliche Kriegsverbrechen, du hast den Punkt Völkermord, Südafrika und Amnesty International konstruieren einen Genozid und der letzte, vierte und letzte Punkt ist das Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das mit dem Genozid möchte ich auch mit dir schwerpunktmäßig behandeln, weil das ist wirklich mit das Heftigste, was man Israel vorwerfen oder vorgeworfen wird. Und ich meine, wenn, sag ich, halt irgendwelche durchgeknallten Popstars auf die Bühne stellen und sagen, Israel ist begeht einen Genozid, dann ist das eine Sache, ist schlimm genug. Aber wenn das vermeintlich seriöse Institutionen wie Amnesty International, Human Rights Watch oder die UN diese Anklagen erheben, dann wirkt das für viele normale Leute, die sich eigentlich mit dem ganzen Kram, die jetzt keine Antisemiten sind, aber die sich mit dem Kram auch nicht auskennen, wirkt das so, ja, da muss ja schon irgendwas dran sein. Irgendwas wird da schon dran sein. Ne? Man muss ja nur so lange mit Lügen um sich werfen, irgendwas bleibt kleben. Das kennt man ja aus der Geschichte. Und dementsprechend würde ich mich schwerpunktmäßig mit dir da auch darüber unterhalten. Aber erstmal würde ich anfangen mit dem humanitären Völkerrecht, aber erstmal noch ganz kurz einmal grundsätzlich zu dem Buch. Es ist ja eine sehr, also es ist ja sehr viel Juristerei, mit der du dich auch auseinandergesetzt hast. Und das ist natürlich immer irgendwie so ein bisschen dröge, das Thema, weil wer kennt sich schon großartig aus mit Paragraphen, Strafgesetzbücher, internationale Strafgesetzbücher, da blickt niemand durch. Ich auch nicht, deswegen bin ich dankbar über Leute wie dich, die eben solche Bücher schreiben und sich das detailliert auseinanderdröseln. Aber Spaß macht das nicht, oder?
Nein, macht keinen Spaß und ich wäre aber froh, wenn sich andere Leute damit beschäftigen müssen, dann müsste ich nicht solche Bücher schreiben.
Ja. Aber du hast dir das ja trotzdem angetan und ich kenne es auch noch, das ist halt sehr trocken. Also ich war immer froh, wenn sich irgendwer anders mit sowas auseinandersetzt. Und es gibt ja findige Leute, aber es ist schon so, es ist halt das ist auch so ein Thema, da möchte sich niemand mit beschäftigen, aber wenn irgendwelche seriösen Institutionen, internationale Strafgerichtshöfe und so weiter, irgendwie sowas sagen, ja, die haben ja Ahnung davon. Das wird schon stimmen. So, und dementsprechend sehe ich das auch, die Folge, die wir jetzt machen und dein Buch noch im weiteren Maße, beziehungsweise generell auch die Arbeit, die ihr mit MenaWatch macht, auch als Intervention gegen die Krakeler, gegen die, oder auch gegen diejenigen, die eigentlich keine Ahnung davon haben, aber eben denken, ja, wenn die das sagen, wird schon stimmen. Fangen wir mal an mit dem Begriff des humanitären Völkerrechts. Das Völkerrecht ist das basiert, worauf basiert das Völkerrecht eigentlich? Was genau sagt das Völkerrecht konkret aus? Kannst du das so kurz und knapp zusammenfassen?
Naja, also grundsätzlich gibt es mehrere Quellen des Völkerrechts oder dessen, was als Völkerrecht anerkannt wird. Das der Großteil oder das, was es an verschriftlichtem Völkerrecht geht, geht auf Verträge zurück, auf Konventionen zurück, auf internationale Abkommen zurück, die halt für die Staaten gelten oder gültig sind, die sie unterzeichnet und ratifiziert haben. Dann gibt es auch noch das sogenannte Völkergewohnheitsrecht. Das ist nicht kodifiziertes Recht in dem Sinne, sondern das ist einfach Recht, das daraus entsteht im Prinzip, dass die Staatenpraxis sich so verhält, als ob das ein Rechtstitel wäre oder eine rechtliche Norm wäre. Also dass Staaten sich in einer entsprechenden Art und Weise verhalten und das tun, weil sie implizit anerkennen oder zum Ausdruck bringen, dass sie glauben, dass da eine rechtliche Norm dahinter steht. Also es gibt halt bestimmte, speziell auch im humanitären Völkerrecht, also das, was früher Kriegsrecht genannt wurde, gibt es halt bestimmte Dinge, die mittlerweile als humanitäres Völkerrecht, als Völkergewohnheitsrecht zählen, die jetzt aber nicht in dem Sinne unbedingt im kodifizierten Recht stehen, beziehungsweise die jetzt nicht unbedingt von Staaten, von allen Staaten noch unterzeichnet worden sein mussten, um als Recht zu gelten. Aber das sind die wesentlichen Rechtsquellen. Und dann gibt es natürlich, also wenn man sich auch die Vereinten Nationen anschaut, das ist ja im Prinzip auch ein internationaler Vertrag. Es gibt die Charta der Vereinten Nationen, der kann man beitreten und damit sozusagen akzeptiert man diese Charta und damit ist sie auch rechtlich bindend für alle Mitgliedstaaten. Ist halt ein so ein Beispiel. Und so gibt es halt bei vielen. Und da gibt es aber auch viele wiederum, die nicht von allen Staaten unterzeichnet wurden. Also es gibt die Genfer Konventionen, die immer wieder genannt werden, natürlich auch im Zusammenhang mit dem humanitären Völkerrecht. Und die sind natürlich auch wichtig, weil in der vierten Genfer Konvention es um den Schutz von Zivilbevölkerung geht und diese ganze Frage Besatzungsrecht und alles das kommt da drin vor. Aber es gibt auch die sogenannten Zusatzprotokolle, die zu den Genfer Konventionen, die Ende der 70er Jahre erst vereinbart wurden. Und da gibt es beispielsweise etliche Regelungen, die nie akzeptiert wurden. Von Israel nicht, von den USA nicht, von Russland nicht, von China nicht, von vielen anderen Ländern nicht. Und trotzdem wird immer so getan, als sei das Völkerrecht. Nein, das ist es nicht. Da haben sich einige Länder darauf geeinigt, andere nicht. Und die sich nicht darauf geeinigt haben, für die gilt das auch nicht. Das wird ständig unter den Tisch fallen gelassen, dieser Aspekt daran zum Beispiel.
Ja gut, ich meine, klar, also China oder Russland sind nicht die besten Beispiele dafür, das sind keine Staaten, die jetzt unbedingt Menschenrechte achten. Das gibt schon Gründe, warum Russland beispielsweise sich nicht dem Völkerrecht beugen möchte.
Ja, schon, aber da kommen natürlich speziell die Leute, die mit dem Völkerrecht argumentieren, immer daher und sagen, na Moment, vor dem Völkerrecht sind alle Staaten gleich. Da hat jeder Staat sozusagen eine Stimme. Es zählt hier nicht, ob du eine Diktatur bist oder eine Demokratie ist. Dort zählt jeder, also sozusagen vor dem Völkerrecht ist jeder souveräne Staat gleich. Also wäre jetzt nicht mein Argument, aber also so argumentieren die ja immer.
Ja, also das Völkerrecht ist auch, ich kenne das auch, das ist seit Ewigkeiten immer wieder, wird dann verwiesen auf das Völkerrecht, was Israel angeblich ständig bricht und so weiter. Es gibt, ich hatte mal eine Diskussion, das ist schon ewig her, das war 2010, zu der Zeit, als die Mavi Marmara, also die erste Gaza Freedom Flotilla, woran sich ja jetzt diese letzten sogenannten Freiheitsflottillen da unter anderem mit Greta Thunberg ja stark angelehnt haben. Das war der Vorläufer davon. Da gab es ja auch den Zwischenfall, dass die halt eben auch diese völlig einwandfreie Seeblockade durchbrechen wollten. Und das kann Israel als souveräner Staat natürlich nicht durchgehen lassen, dass eben ein Schiff mit, also wo halt auch irgendwie Terrorsympathisanten, graue Wölfe, Faschisten, deutsche Linksradikale damit an Bord waren. Also die können natürlich machen, was sie wollen. Aber natürlich ist ja das, was da passiert, das war natürlich ganz auf den Skandal ausgerichtet. Die wussten ganz genau, was sie tun. Die wissen ganz genau, wenn sie halt eben diese Sperrzone, Anführungszeichen, durchbrechen, dann muss Israel eingreifen und dann möchte sie genau diese Bilder provozieren, die es ja dann auch gab. Vielleicht erinnert sich da noch jemand dran. Es gab ja dann israelische Soldaten, haben vom Hubschrauber aus eines dieser Schiffe, die Mavi Marmara, geentert und wurden daraufhin gleich brutalst angegriffen mit Eisenstangen, mit Knüppeln, mit Messern und haben sich daraufhin verteidigt. Dabei sind halt mehrere der Angreifer auch ums Leben gekommen. Und das hat natürlich dann wieder genau zu den Schlagzeilen geführt, die Organisatoren, die Hintermänner, die Drahtzieher dieser Freedom Flotilla auch eben produzieren wollten. Und ich weiß noch, ich hatte mich damals mal, hatte ein Streitgespräch, das ich nach kurzer Zeit abbrechen musste, weil ich das nicht ertragen konnte das waren so pazifistische Omis, möchte ich sie mal nennen. Das gibt es übrigens auch noch in der Szene in dieser alten Entweder-Broder-Sendung, die mal vor 15 Jahren im ARD, glaube ich, lief, wo Henrik Broder auch, und so ähnlich war es bei mir auch, mit Senioren für den Frieden diskutiert und die dann auch ständig kommen, aber das Völkerrecht, Israel bricht das Völkerrecht. Und ich dachte, was habt ihr denn für einen komischen Fetisch? Ihr habt keine Ahnung vom Völkerrecht. Also ich auch nicht, aber ich wusste damals intuitiv, ihr redet Blödsinn. Also das ist wie so ein Totschlagargument. Und es kommt auch nichts Inhaltliches dann. Es ist einfach nur da, aber das Völkerrecht. Israel bricht das Völkerrecht. Aber wenn du jetzt sagst, Israel hat das Völkerrecht gar nicht ratifiziert, dann ist Israel Das ist dann nicht bindend für Israel.
Oh, naja, und ein Beispiel, das halt besonders weit verbreitet ist, ist halt auch immer, ja, Israel bricht doch so viele UN-Resolutionen. Weil die Leute keine Ahnung haben, was UN-Resolutionen sind.
Ja,
muss man dazu sagen, ich meine, ich glaube, wir haben das schon mal in einer früheren Folge besprochen, aber es gibt zwei Arten von, oder es gibt zwei wichtige Gremien sozusagen, die Resolutionen verabschieden können im Rahmen der Vereinten Nationen. Das ist die Generalversammlung und das ist der Sicherheitsrat. Man kann eine dieser beiden Institutionen tatsächlich rechtlich bindende Resolutionen verabschieden, das ist der Sicherheitsrat. Die Generalversammlung kann das nicht. Was immer die Generalversammlung beschließt, ist im besten Fall eine Empfehlung oder eine politische Willenskundgebung, was auch immer. Hat auf jeden Fall keine rechtliche Bedeutung. Und der überwältigende Teil dieser anti-israelischen Resolutionen sind durch die Bank von der Generalversammlung verabschiedet worden. Das heißt, das sind alles nicht bindende, rechtlich unverbindliche Resolutionen. Wird immer so getan, als ob es gibt so viele Resolutionen der Vereinten Nationen gegen Israel und Israel bricht die andauernd. Ja, weil es rechtlich keinerlei bindende Resolutionen sind über weite Strecken.
Ja, genau. Und das ist ja auch etwas, ich meine, die UN, wir wissen alle, wie oft Israel von den UN verurteilt wird und wie oft zum Beispiel andere tatsächliche Diktaturen, Staaten, in denen die Menschenrechte gar nichts gelten, wie Syrien unter Assad oder Putins Russland, Nordkorea, also schlimmste terroristische Diktaturen. Alle, also Israel hat so viele Verurteilungen zusammen, wie die alle zusammen. So, und ich glaube noch mehr. Also das müsste eigentlich ja jedem denkenden Menschen auch schon klar werden, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Also wer da nochmal mehr eintauchen will in dieses Rabbit Hole, dem empfehle ich natürlich das Buch von dir und Alex Feuerhardt, Vereinte Nationen gegen Israel. Das ist ein Must-Have, das sollte wirklich in jedem Bücherregal eines politisch interessierten Menschen stehen, der den sogenannten Ostkonflikt nicht mit einer ideologisch gefärbten Brille sehen möchte. Und da wird ja auch sehr gut auseinandergedröselt, was die UN eigentlich, Justus Weltmüller schrieb mal, es sei institutionalisierte Pöbelherrschaft und ich stimme dem zu, was die UN eigentlich für eine ideologische Schlagseite haben. Aber die UN natürlich, also ich meine, allein so Gestalten wie diese Francesca Albanese, da frage ich mich immer, wie kann so eine Frau wirklich als seriöse Institution gelten. Das ist eine der schlimmsten anti-israelischen Hetzerinnen und Agitatorinnen und alles im Rahmen der UN. Ja, Wahnsinn. Auch die hat sich ja in den letzten 2 Jahren, also das ist ja wirklich mit die schlimmste. Vielleicht kommen wir auf die auch noch zu sprechen. Aber gucken wir uns das humanitäre Völkerrecht mal an, vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges, der in den letzten 2 Jahren Israel aufgezwungen wurde aufgrund des barbarischen Terrorangriffs der Hamas und ihrer Verbündeten am 7. Oktober 2023. Ein Krieg, den Israel nicht gewollt hat, den Israel aber führen muss, um eben die Existenz des Staates überhaupt weiter zu gewährleisten. Und natürlich, das humanitäre Völkerrecht wurde auch wieder als Waffe gegen Israel eingesetzt. Und zwar, du hast es in mehrere Unterpunkte aufgeteilt, zum Beispiel, ob der Gazastreifen ein von Israel besetztes Gebiet sei, das Recht auf Selbstverteidigung, Unterscheidung von Kombattanten und Zivilisten, was bedeutet Verhältnismäßigkeit im Krieg und den Schutz von Zivilisten. Und ich würde jetzt mal den Punkt zum Beispiel herausarbeiten, nämlich die Verhältnismäßigkeit. Was bedeutet Verhältnismäßigkeit im Krieg? Weil diese ganze Völkermordanklage, zum Beispiel von Südafrika, stützt sich ja auch darauf, dass Israel eben unverhältnismäßig vorgeht und da wird alles, was Israel tut, um Zivilisten zu schützen, wird gegen Israel verwendet. Beispielsweise wird gesagt, wenn Israel warnt, dass halt in einem Gebiet, in einem zivilen Gebiet, in dem die Hamas beispielsweise Raketenabschussrampen aufgestellt hat oder Terrorlager, Waffenlager unterhalb von Gebäuden, zivilen Gebäuden, Kindergärten, Schulen, Moscheen eingerichtet hat und Israel weiß, dass das sind legitime militärische Ziele. Und Israel warnt die Anwohner und sagt, wir beginnen hier in 5 Minuten die Bombardierung oder in 10 Minuten, ihr müsst hier raus. Dann wird das gegen Israel ausgelegt und das heißt, oh, dann betreibt Israel ethnische Säuberung. Also das ist ja so abstrus. Das ist ja vollkommen abstrus. Was ist, genau, und das wird immer als Waffe gegen Israel verwendet. Und da hatte ich die Frage an dich, was bedeutet denn diese Verhältnismäßigkeit im Krieg? Wenn Israel nicht warnt, ist es unverhältnismäßig. Wenn Israel warnt, aber auch. Das ist doch ein Dilemma.
Ja, also Verhältnismäßigkeit ist ist wahrscheinlich der Begriff, der am öftesten als Vorwurf gegen Israel oder Unverhältnismäßigkeit als Vorwurf gegen Israel ins Feld geführt wurde in den letzten zwei Jahren. Und das ist soweit mittlerweile in dem alltäglichen Sprachgebrauch eingesickert, dass es also wirklich völlig absurd ist. Wir hatten diese Woche erst einen Artikel, der hatte nicht einmal unmittelbar was mit dem Gaza-Krieg zu tun, sondern da ging es um den Song Contest nächstes Jahr, der ja in Wien ausgetragen werden wird. Mhm. Und da ging es um die Regeln, die neuen, die da jetzt eingeführt wurden. Warum mussten neue Regeln eingeführt werden? Weil, ich zitiere das mal kurz, das sei eine Reaktion auf das unverhältnismäßig gute Abschneiden der israelischen Kandidaten im letzten Jahr.
Ja, so eine Frechheit. Also das wählen die Leute auch, diese freche Jüdin, die da singt. Also Wahnsinn.
Ja, ja. Also soweit hat sich dieser Begriff schon eingebürgert in den allgemeinen Sprachgebrauch.
Ja.
Also Verhältnismäßigkeit im Kriegsrecht heißt etwas völlig anderes. Also wenn man nur Medien verfolgt hat, dann heißt Verhältnismäßigkeit ungefähr sowas wie, man stellt gegenüber, wie viele tote Israelis gibt es auf der einen Seite und wie viele tote Palästinenser gibt es auf der anderen Seite, und wenn eine der Zahlen viel größer ist als die andere, dann ist es unverhältnismäßig. So ungefähr läuft das Argument. Das hat natürlich mit dem, was im humanitären Völkerrecht als Verhältnismäßigkeit bezeichnet wird, nicht das Geringste zu tun, nämlich wirklich fast überhaupt nichts. Grundsätzlich muss man, und es gibt im humanitären Völkerrecht eine grundsätzliche Unterscheidung, die jede kriegsführende Partei treffen muss. Das ist die Unterscheidung zwischen Kombattanten und zwischen Zivilisten. Und im Krieg sind Angriffe auf Kombattanten erlaubt und Angriffe auf Zivilisten verboten, jetzt mal so allgemein. Es gibt immer dann noch weitere Einschränkungen und Ausführungen dazu, aber das ist sozusagen der Grundsatz. Man muss, jede Kriegspartei muss strikt zwischen Angriffen auf Kombattanten und Angriffe auf Zivilisten unterscheiden. Nun ist es aber so, dass auch zivile Einrichtungen in dem Moment, in dem eine Kriegspartei diese für ihre militärischen Zwecke nützt, diesen besonderen Schutzstatus verliert. Das heißt, wenn eine Schule beispielsweise ist natürlich eine zivile Einrichtung, ist halt an und für sich solches, darf sie als solche nicht angegriffen werden. Wenn jetzt aber die Hamas beispielsweise dort Raketen lagert oder Geiseln dort hat oder von dort Raketen schießt, was alles geschehen ist im Laufe des Gaza-Krieges, dann benutzt die Hamas eine zivile Einrichtung für ihre militärischen Zwecke und damit verliert diese zivile Einrichtung den Schutz. Sie wird zu einem legitimen militärischen Ziel. Und in so einer Situation greift dann eben dieser Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und was besagt er? Der besagt, wenn bei einer militärischen Operation mit zivilen Schäden oder zivilen Opfern zu rechnen ist, dann darf deren Ausmaß nicht in exzessivem Verhältnis zum erwarteten militärischen Nutzen stehen. Das heißt, es beinhaltet im Wesentlichen eine Abwägung. Man weiß, es wird zivile Opfer geben, und der darf im Vergleich zum militärischen Nutzen, der daraus gezogen wird, nicht exzessiv hoch sein. Das bedeutet aber auch, dass nicht jedes zivile Opfer an sich schon ein Verbrechen ist. Zivile Opfer sind im Krieg etwas, was überall stattfindet und was bis zum gewissen Grade unvermeidlich ist, zumal in einem Kriegsgelände oder in einem Kriegsszenerie, wie das im Gazastreifen der Fall ist, wo eben die Hamas im Prinzip ein über weite Strecken städtisches Gebiet durch ihre Tunnel und so weiter zu einem einzigen Kriegsgebiet macht und eine sinnvolle Unterscheidung in vielen Fällen überhaupt nicht mehr möglich ist. Beispielsweise, weil die Tunnelausgänge in fast jedes Haus gegangen sind, das dort steht. Deswegen gibt es ja auch so große Zerstörungen. Und Verhältnismäßigkeit ist in diesem Zusammenhang ein sehr interessanter Punkt, weil eben, wie gesagt, es kommt nicht darauf an, ob es zivile Opfer gibt oder nicht. Das ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Es kommt auch nicht einmal darauf an, ob es viele zivile Opfer gibt oder nicht. Auch das ist nicht relevant oder zumindest nicht ausschließlich relevant. Es kommt einzig darauf an, mit wie vielen zivilen Opfern musste gerechnet werden und wie stehen die im Verhältnis zum militärischen Nutzen, der durch diese Operation gezogen werden kann. Und ein interessantes Beispiel dazu, finde ich immer, das sehr instruktiv ist, ist dieser sogenannte Fall Kunduz aus dem Afghanistan, aus dem deutschen Einsatz in Afghanistan. Da gab es eine Situation, da hatten die Taliban zwei Tanklaster der NATO gekapert, entführt, entwendet und sind dann an einer Straße liegen geblieben. Und die Militärs, damals ein deutscher Oberst Klein, ist davon ausgegangen, dass die Taliban diese Tankwagen als sozusagen rollende Bomben gegen einen in der Nähe gelegenen NATO-Stützpunkt eigentlich verwenden wollten. Und um das zu verhindern, hat er bei den Amerikanern Luftschläge gegen diese liegen gebliebenen Tanker letztlich dann angefordert. Die haben das gemacht, die haben diese Tanker angegriffen, und am Ende stellt sich heraus, es gab über 140 Tote, davon knapp 100 zumindest Zivilisten.
Mhm.
Das Ganze hat dann zu Verfahren geführt, eben genau deswegen, weil die Frage gewesen ist, ob das ein Kriegsverbrechen darstellt, da einen Einsatz anzufordern, der über fast 100 Zivilisten Tote zur Folge hat. Die Bundesanwaltschaft hat das untersucht und hat dieses Verfahren dann nach einiger Zeit eingestellt, mit der Begründung, Oberst Klein hat nicht davon ausgehen können oder nicht annehmen müssen, dass so viele Zivilisten dort sind. Er hat gedacht, dort sind vor allem Taliban.
Mhm.
Deswegen ist ihm kein schuldhaftes Verhalten vorzuwerfen. der entscheidende Punkt dabei, es geht nicht um das Ergebnis, sondern es geht darum, was hat er erwartet und was hat er sinnvollerweise erwarten müssen in dem Zeitpunkt, in dem er den Angriff angefordert hat. Das Ganze ging dann noch weiter. Die Bundesanwaltschaft hat sogar noch weiter ausgeführt. Und selbst wenn er gewusst hätte, dass es Dutzende zivile Opfer gibt oder geben kann, selbst dann wäre der Angriff immer noch verhältnismäßig gewesen, weil das Verhindern eines schweren Anschlages gegen NATO-Stützpunkte eben ein so großer militärischer Nutzen ist, dass in diesem Fall auch eine hohe Zahl ziviler Opfer akzeptabel gewesen wäre, wenn man davon ausgehen hätte müssen, dass es sie gibt. Und das ist genau das, worum es geht. Es geht immer darum, was hat der Befehlshaber einer konkreten Operation sinnvollerweise annehmen müssen über mögliche zivile Schäden und zivile Opfer? Und was ist der konkrete militärische Nutzen? Das sind die beiden Zahlen, um die es da geht. Und das Ganze ist eben so ein schwieriges Thema und wird halt andauernd völlig falsch dargestellt, weil sich das von außen in aller Regel gar nicht richtig beurteilen lässt. Denn die Frage, welcher militärische Nutzen hinter einem bestimmten Angriff, jetzt sagen wir in Gaza, auf ein bestimmtes Haus gestanden ist, den kann genau eine Person oder können ein kleiner Personenkreis beantworten. Das sind die Befehlshaber, die diese Operation befohlen haben. Das heißt, das sind die konkret israelischen Militärs, die diesen Einsatz angeordnet haben. So wie Amnesty International das gemacht hat, da im Nachhinein, Tage später, anhand von irgendwelchen Luftaufnahmen ein ziviles Haus zu zeigen, das zerstört ist und zu sagen, man sieht da keine Hamas-Leute und deswegen zeigt das, dass da kein militärisches Ziel war, so geht das einfach nicht. Das ist völlig idiotisch, so einen Einsatz beurteilen zu wollen. Man muss enorm viele Fragen beantworten können, um eine Verhältnismäßigkeit überhaupt einschätzen zu können. Man muss wissen, was war das Ziel des Angriffes? Waren die Erwartungen richtig? Waren die Informationen richtig, von denen man ausgegangen ist? Waren die Waffen, mit denen man diesen Angriff unternommen hat, die richtigen? Hätte man auch kleinere Raketen verwenden können oder kleinere Bomben, die möglicherweise weniger Schäden hervorgerufen hätten? Und so weiter und so fort. Alles das muss man erstmal wissen und beantworten können, bevor man eine Frage nach Verhältnismäßigkeit beantworten kann. All das sind Fragen, die Human Rights Watch, Amnesty International, die Vereinten Nationen und so weiter und so fort in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht einmal ansatzweise beantworten können. Und trotzdem reden alle immer mit Verhältnismäßigkeit und Unverhältnismäßigkeit und von Kriegsverbrechen. Also das ist das wahrscheinlich prominenteste Beispiel, wie mit Missbrauch von humanitärem Völkerrecht hier Agitation gegen Israel betrieben wurde die letzten 2 Jahre lang.
Ja, du schreibst das am Ende auch wirklich sehr, sehr treffend. Du hast nämlich mal, wenn man in deiner Schlussfolgerung am Ende des Buches, wenn man nämlich das alles wortwörtlich nimmt, was diese ganzen Institutionen Israel vorwerfen, dann kommt man nämlich zum Beispiel zu mehreren Konklusionen, nämlich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber Bezug nehmen wir jetzt auf das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel der Punkt: Stellungnahmen einer regulären Armee, also in diesem Fall der israelischen Armee, müssen prinzipiell als falsch angesehen und als Lügen betrachtet werden, weshalb sie meist keine Erwähnung wert sind. Die Erklärung einer islamistischen Terrororganisation, also der Hamas, müssen im Gegensatz dazu als wahr angesehen werden, selbst wenn sie offenkundig nicht stimmen. Und das ist passiert. Also es werden halt, das ist ja auch medial auch ein einziges Desaster, dass halt ungeprüft Zahlen vom sogenannten Gaza-Gesundheitsministerium übernommen werden, mit also absurd hohen Zahlen, wo auch gar nicht, da gibt es keine Unterscheidung, ob das ein Kombattant oder ein Zivilist gewesen sei, der dort getötet wurde. Darauf will ich gleich auch nochmal mit dir zu sprechen kommen. Es wird einfach wahllos übernommen, während man halt tatsächlich bei regulären Zahlen einer regulären Armee eines demokratischen, westlichen, freiheitlichen Staates, da ist man skeptisch. Nun gut, ich meine, dass man natürlich vielleicht eine gewisse Skepsis gegenüber einer Armee auch hat, oder Zahlen und Angaben einer Armee auch hat, das mag jetzt nicht, das ist vielleicht menschlich auch immer noch nachvollziehbar, nur wenn man das dann macht, dann muss man ja auch die Verhältnismäßigkeit in Betracht ziehen, und eine reguläre Armee eines freiheitlich-westlich-demokratischen Staates ist auch bestimmt Regularien unterworfen, zum Beispiel auch dem israelischen Rechtssystem. Wenn dort tatsächlich Kriegsverbrechen stattfinden, wenn dort ein Kommandant einer israelischen Einheit ein Kriegsverbrechen begeht oder befiehlt, dann wird das in Israel juristisch geprüft. Und das gab es auch in der Vergangenheit. Es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder Fälle, wo tatsächlich israelische Militäroperationen auch vor israelischen Gerichten verhandelt wurden. Und dann wurde Recht gesprochen und dann gab es eine Verurteilung oder eben nicht. Oder es gab einen Freispruch. Das sind so Basics, dass man das eigentlich Leuten, erwachsenen Menschen erklären muss. Das ist wirklich beeindruckend. Aber Antisemitismus ist ja auch nicht logisch, sondern Antisemitismus ist ja ein Wahn. Und das, finde ich, sieht man wirklich daran. Während man halt tatsächlich irgendwelche Zahlen einer Islamistin, das ist ja so, als würden wir halt russische Propaganda einfach eins zu eins übernehmen. Das ist kein deutscher Journalist, außer er ist jetzt irgendwie ein Kupala oder ein Wagenknecht-Sympathisant, würde das machen. Das aus guten Gründen macht man das nicht, dass man diese russische Behauptungen einfach eins zu eins ungeniert übernimmt, ohne die selber nachzuprüfen. Und das ist aber passiert immer wieder bei Zahlen, die vom Ministerien, die in Gaza operieren, angegeben werden. Es gibt keine unabhängigen Ministerien in Gaza. Alles ist von der Hamas besetzt und kontrolliert. Und dementsprechend sind auch die Opferzahlen, muss man mindestens kritisch betrachten. Es gab ja auch dieses prominente Beispiel mit diesem angeblichen israelischen Krankenhausangriff, was dann 500 Tote, 500 Zivilisten wurden dort getötet. Riesenaufschrei, Ausschreitung in Neukölln, große mediale Schlagzeilen. Schlussendlich kam heraus, es gab erstmal nicht 500, sondern nur in Anführungszeichen nur 12, glaube ich, 12 Tote. Und die Rakete ist auch nicht in einem Krankenhaus niedergegangen, sondern auf einem Parkplatz vor dem Krankenhaus. Und zu guter Letzt ist die Rakete nicht eine israelische gewesen, sondern es war eben Friendly Fire von der Hamas oder der palästinensischen islamischen Dschihad. Also, ja, genau. Und das wurde aber erst im Nachhinein interessiert, dass sowieso niemand mehr, wie dies eigentlich aussieht. Aber der Skandal stand mal wieder. Und es passte wieder in das Bild, was immer schon von Israels Kriegsführung gezeichnet wurde. Unverhältnismäßigkeit. Eigentlich wollen die ja. Die wollen ja eigentlich die Palästinenser vernichten. Seit 76 Jahren Genozid. Ja, ja.
Und das Lustige, unter Anführungszeichen, bei dem Fall ist ja noch dazu, dass die, also ich glaube, letztlich hat sich das Gesundheitsministerium in Gaza dann auf 470 oder sowas Tote geeinigt. Ja. Und die tauchen nach wie vor in sämtlichen Opferstatistiken auf, obwohl sie nie gegeben hat in der Form. Und der zweite Aspekt daran, auch das ist ja schon bezeichnet, dass kein Journalist oder kaum jemals ein Journalist in den letzten 2 Jahren diese Frage gestellt hat. Wie machen das die Gesundheitsbehörden unter Anführungszeichen in Gaza eigentlich, dass sie eine Viertelstunde nach einem Raketeneinschlag in einem Haus ganz genau wissen, wer da getötet oder wie viele Leute da getötet oder wie viele verletzt wurden? Ja. Also jetzt aktuell gerade haben wir diesen Fall in Hongkong, dass da einige Wohnhäuser, ein Wohnhauskomplex brennt. Die Behörden sind nach wie vor nicht in der Lage zu sagen, sie können nur sagen, wir gehen von mindestens so und so viel Opfern auf, aber wir wissen nicht genau, wie viele Leute da waren, wir wissen nicht, wie viele noch leben, wir wissen nicht, wir können jetzt nach einem Tag lang, die zu Hause brennen, eigentlich keine realistischen Angaben zu den Opferzahlen machen. In Gazastreifen ist das nie ein Problem gewesen. Also da schlagt eine angeblich israelische Rakete, um bei deinem Beispiel zu bleiben, in einem Krankenhaus ein, hat nicht stattgefunden, aber ist egal. Und eine Viertelstunde später weiß das Gesundheitsministerium haargenau, es gab 470 Tote. Und ja, an manchen Tagen.
Magie.
Ja, und alle nehmen das einfach hin und sagen, ja, es muss ja super funktionieren, diese Gesundheitsbehörde dort, wenn sie das so schnell wissen. Und dann gab es natürlich auch die Fälle, also so besonders lustige, unter Anführungszeichen, Tagen, an denen das Gesundheitsministerium Gaza so Statistiken veröffentlicht, in denen rauskommt, unter den 300 Toten, die in den letzten 24 Stunden angefallen sind, waren 200 Frauen und 700 Kinder. Also so Statistiken. Ja. So, also sind aber trotzdem einfach so akzeptiert worden und auch von den Vereinten Nationen immer übernommen worden und unhinterfragt worden. Am Anfang interessanterweise haben die Medien oft noch dazu gesagt, das Gesundheitsministerium, die sind umstritten und man weiß nicht und kann von der Hamas kontrolliert. Je länger der Krieg gedauert hat, umso seltener ist das dazu gesagt worden. Beziehungsweise manchmal haben sie sich dann auf andere Quellen ausgerufen, also haben das über einen Umweg gemacht, haben immer gesagt, laut Angaben der Vereinten Nationen. Klammer, es wurde nie dazu gesagt, auf wen stützen sich denn die Zahlen der Vereinten Nationen? Ja, natürlich auf das Gesundheitsministerium in Gaza. Das heißt, man hat selbst wieder bei den gleichen unzulässigen Zahlen, hat das aber auf eine Art und Weise formuliert, wie halt diese Fragwürdigkeit der Zahl halt verschleiert wird und eine vermeintlich seriöse Quelle wie die Vereinten Nationen stattdessen angegeben wurden. Also all das war wirklich gang und gäbe in der medialen Berichterstattung.
Genau, ja, auch so eben, dass dort gar nicht geschaut wurde, wie viel von den Getöteten denn nun eigentlich Hamas-Kämpfer sind, die eben nicht in Uniform kämpfen, sondern eben in Zivil, was es für die israelische Armee nochmal um erhebliche Schwere macht. Das ist auch, dass die Leute, die sowas behaupten, die haben keine Ahnung von Kriegsführung. Also das ist halt nicht der klassische archaische Krieg Mann gegen Mann, wie er in der Ukraine stattfindet, ne, wie wir es auch kennen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das ist halt ein asymmetrischer Krieg. Eine reguläre Armee kämpft gegen Terroristen, die sich an gar nichts halten und dementsprechend auch sich, und da würde ich gleich mit dir darauf eingehen, diese Unterscheidung zwischen Kombattant und Zivilist. Nämlich diejenigen, die tatsächlich Kriegsverbrechen begehen, indem sie Zivilisten als menschliche Schutzschilder benutzen. Sei es halt, dass sie eben aus zivilen Wohngebieten Raketen auf Israel abfeuern, Waffenlager in zivilen Wohnhäusern einrichten. Das ist halt die Hamas. Das ist halt die, also alles, was man Israel vorwirft, macht die andere Seite. Das ist ja ganz klassisches antisemitisches Topoi. Das ist ja das, was auch Hitler schon gemacht hat. Im Prinzip all das, was in den Protokollen der Weisen von Zion drinsteht, in dieser antisemitischen Fälschung, ist ja das, was Hitler und die Nazis später selber gemacht haben. Das ist interessant, weil der Antisemitismus immer so funktioniert. Also diese eingebildete jüdische Weltverschwörung, das ist genau das. Islamisten möchten die Welt beherrschen, möchten die Welt dominieren, möchten ein weltweites Kalifat, so ohne Juden. Das ist eine klassische Projektion, die da stattfindet, und viel zu viele Leute fallen darauf rein. Die haben keine Ahnung von der Situation in Gaza. Aber es reicht eben diese moralischen Vorwürfe. Und dazu kommt ja immer wieder auch, und das ist natürlich immer wieder, das klingt natürlich zynisch, aber es ist halt so, in einer Kriegssituation sterben Zivilisten. Über diese Verhältnismäßigkeit haben wir schon gesprochen. Aber es ist nun mal so, dass diejenige Partei, in Anführungszeichen, in diesem Krieg halt eben ganz bewusst Zivilisten verheizt und sich eben auch in Zivil kleidet, ist halt eben die Hamas. Und das macht es halt auch so schwierig zu unterscheiden zwischen Kombattanten und Zivilisten. Und das ist auch eine interessante Frage, die du in deinem Buch ja auch aufgreifst. Es ist ja nur auch bekannt, dass Geiseln beispielsweise in Wohnungen versteckt gehalten wurden, wo halt eben keine Hamas-Mitglieder gewohnt haben, sondern palästinensische Zivilisten, also Familien, ne? Macht das die dann zu Kombattanten oder sind sie dann immer noch Zivilisten? Das ist natürlich eine heikle Frage. Wie weit geht dann die Verhältnismäßigkeit? Ab wann gilt ein Zivilist, der nicht in Kampfmontur mit Kalaschnikow steht und auf israelische Soldaten schießt? Wann gilt er als Kombattant und ist damit ein legitimes Ziel in einem Krieg?
Ja, das kommt halt immer darauf an, wie man fragt. Also zum einen ist es so, was jetzt die Geiseln konkret betrifft, also der Umstand, dass Geiseln genommen werden überhaupt, ist an sich schon mal ein Kriegsverbrechen. Ja. Und ganz unabhängig davon, wer sie dann festhält oder wo sie dann festgehalten werden. Allein die Geiselnahme an sich ist schon ein Kriegsverbrechen. Was jetzt die Frage gibt, wann wird jemand zum Kombattanten und hört auf, ein Zivilist zu sein. Wie gesagt, es kommt darauf an, wen man fragt. Also wenn man Armeen fragt, die israelische Armee oder die Völkerrechtshandbücher sozusagen der verschiedenen Armeen, der britischen Armee, der amerikanischen Armee, der israelischen Armee, ist völlig klar, in dem Moment, an dem sich ein Zivilist an Kampfhandlungen beteiligt oder zu den Kampfhandlungen beiträgt, ist er kein Zivilist mehr, sondern ist Kombattant. Und aus Sicht der Israelis ist jedes Mitglied der Hamas Teil einer Terrororganisation und ist ein Kombattant und damit ein legitimes Ziel. Organisationen wie Amnesty International, aber auch das Internationale Rote Kreuz sehen das völlig anders. Die sagen im Wesentlichen, ein Kombattant ist ein Zivilist nur dann und zwar nur genau zu dem Zeitpunkt, an dem er kämpft. Und in dem Moment, in dem er das unmittelbar nicht mehr tut, ist er wieder Zivilist. Das heißt, ein Zivilist laut IKRK, also Roten Kreuz, ist ein Zivilist, wenn er zu einem Kampfgeschehen hingeht, in dem Moment, in dem er dann eine Waffe in die Hand nimmt und schießt, in dem Zeitpunkt ist er dann ein Kombattant, aber sobald er die Waffe dann wieder ablegt und wieder nach Hause geht, ist er wieder ein Zivilist. Das ist natürlich eine Definition, die keine einzige Armee der Welt teilen wird und keine einzige Armee hält sich an solch eine Definition und natürlich mit gutem Grund nicht, weil sie völlig absurd ist.
Ja.
Aber also so breit gehen halt da die Einschätzungen auseinander. Laut Roten Kreuz beispielsweise kann jemand für die Hamas hauptberuflich Raketen bauen, aber solange er die Raketen nicht selber schießt, sondern nur baut und dann der Hamas zur Verfügung stellt, ist er kein Kombattant, laut Roten Kreuz. Das ist eine völlig absurde Definition und niemand wird sich dran halten, der irgendwie damit beschäftigt ist, gegen eine Terrororganisation vorgehen zu müssen und aus guten Gründen nicht, wie gesagt. Und ich meine, es gibt da natürlich so Grenzfälle, selbstverständlich, und da sind wir halt dann bei der Frage menschlicher Schutzschilder. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also menschliche Schutzschilder sind an und für sich natürlich Zivilisten. Aber es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die machen sich selbst freiwillig zu menschlichen Schutzschilden, indem sie sich, beispielsweise, wenn wir uns erinnern, vor dem Irakkrieg gab es das, dass dann aus Europa Aktivisten nach Bagdad geflogen sind, um sich auf irgendwelche Brücken zu stellen, um Angriffe der Amerikaner, die sie vermutet haben, zu verhindern und so weiter. Mhm. Die machen sich selbst dann zu menschlichen Schutzschilden. Und das hat es im Gazastreifen auch gegeben, dass Leute... Israelis haben ja vor Angriffen oft gewarnt, haben gesagt, es wird dieses Haus angegriffen, bringen Sie sich in Sicherheit. Und dann haben sich öfter Zivilisten zum Beispiel auf die Dächer von den Häusern gestellt, um eben israelische Angriffe zu unterbinden. Und in aller Regel haben die Israelis diese Angriffe dann noch nicht unternommen, genau eben, um keine hohen zivilen Opferzahlen hervorzurufen. Was anderes ist natürlich, also indem man das macht, macht man sich de facto zu einem Kämpfer. Also man verliert seinen zivilen Schutz, wenn man sich selbst zum menschlichen Schutzschild macht.
Genau.
Ganz einfach. Ein anderer Fall ist natürlich, wenn die Hamas Menschen zum Beispiel daran gehindert hat, ein Gebäude zu verlassen und sie de facto gezwungen hat, als menschliche Schutzschilde zu funktionieren. Das ist dann schon wieder eine heiklere Abwägung. Da werden Völkerrechtler oder sagen die meisten Völkerrechtler, also erstens mal, wenn es da zu Opfern kommt, und das ist allgemein der Fall, wenn Zivilisten in Gefahr gebracht werden, dann trägt die Verantwortung dafür nicht derjenige, der den Angriff ausgeführt hat, sondern derjenige, der sie in diese Situation gebracht hat. Das heißt, die hohe Zahl an zivilen Opfern, die Verantwortung dafür liegt bei der Hamas, die diese Menschen zu menschlichen Schutzschildern gemacht hat und nicht bei den Israelis, die dann einen Angriff durchführen oder nicht. Aber nichtsdestotrotz muss jede Armee bei einem Angriff halt abwägen, wie viele zivile Opfer es geben wird im Vergleich zum militärischen Nutzen, wie wir vorher schon hatten.
Genau.
Und das heißt, dass sie oftmals dann einen Angriff auch nicht durchführen wird, selbst wenn er theoretisch vielleicht legitim wäre. Aber genau aus dem Grund eben, um eben hohe Zahlen an zivilen Opfern zu vermeiden.
Ja, da wäre natürlich mal eine interessante Frage, ist denn das Internationale Rote Kreuz oder Amnesty International, sind die dann genauso scharf in ihren Beobachtungen, wenn es um andere kriegerische Konflikte geht? Also wird das beispielsweise auch der Ukraine vorgeworfen?
Naja, Amnesty International ist ein interessantes Beispiel, wenn man in dem Fall tatsächlich sagen müsste, ja, die sind genauso dumm, was das betrifft. Also Amnesty hat relativ am Anfang des Ukraine-Kriegs, als es noch darum ging, dass die russische Armee Kiew einnehmen wollte oder gedacht hat, dass sie quasi handstreichartig Kiew einnehmen können, und den Krieg schnell beenden können, hat Amnesty International es damals tatsächlich geschafft, einen Bericht rauszuhauen, in dem sie der ukrainischen Armee Kriegsverbrechen vorgeworfen haben, weil wohlgemerkt sie sich in zivilen Wohngebieten verschanzt habe und damit die Zivilisten quasi in Gefahr gebracht hätten. Jetzt hätte man natürlich gerne von Amnesty International gewusst, wie man denn eine Stadt wie Kiew verteidigen soll, ohne in einer Stadt wie Kiew positioniert zu sein.
Ja.
Und wie, also ob es eigentlich irgendeine Möglichkeit gibt, eine Stadt zu verteidigen, ohne ein Kriegsverbrechen zu begehen, laut Amnesty International. Also das war ein besonders lächerlicher Bericht, der allerdings in gewissem Hinsicht gezeigt hat, dass Amnesty International einfach wirklich keine Ahnung hat davon, wovon sie da reden und nicht einmal unbedingt notwendigerweise nur, wenn es um Israel geht, aber in dem Fall ist es halt besonders prominent.
Ja, also auch so viel zur Seriosität dieser Institution, die aber erstmal, also alle finden die ja gut, also klingt ja auch gut. Das ist natürlich auch was,
ja,
ein hehres Ideal, das ist, genau. Das dementsprechend.
Also kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. In Österreich haben wir eine Vorsitzende von Amnesty oder eine der beiden Chefinnen in Österreich ist momentan eine Person, die sich jetzt in den letzten 1,5 Jahren oder so dermaßen diskreditiert hat mit ihrer völlig jenseitigen anti-israelischen Agitation, dass es wirklich auch sehr viele Leute gibt, die sagen, okay, also unter deren Führung ist Amnesty International Österreich zumindest keine seriöse Organisation mehr.
Mhm.
Aber also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ob die da ähnlich skandalöse Führung haben oder nur den allgemeinen Unsinn von Amnesty mitmachen, unter Anführungszeichen. Aber also das ist eine besonders hervorstechend negative Persönlichkeit da an der Spitze der österreichischen Organisation.
Ja.
Aber bleiben wir nochmal kurz beim Punkt Verhältnismäßigkeit und bei diesen zivilen Opfern und diesen Dingen. Es gibt ja diese obskure, permanente Untersuchungsmission des Menschenrechtsrates über angebliche israelische Kriegsverbrechen oder Menschenrechtsverbrechen. Und diese Kommission hat im September einen Bericht rausgebracht, in dem sie Wunder über Wunder Israel Genozid vorgeworfen haben, auch.
Mhm.
Und ich konnte da in dem Buch nur mehr knapp darauf eingehen, weil das wenige Tage, also im Prinzip im Fertigstellungsprozess des Buches erschienen ist und ich das nicht mehr ausführlich aufnehmen konnte. Aber was haben die damals geschrieben als Begründung, warum sie zu dem Schluss kommen, dass Israel Völkermord begeht? Und das ist wirklich so ein Paradebeispiel für den Unsinn, der da mit Völkerrecht getrieben wird. Die haben da eben festgestellt, also es geht immer beim Genozid, wir werden nachher darauf zu sprechen kommen, wenn du gemeint hast, wir sprechen da noch ausführlicher darüber, es geht immer um die Intention, also die Absicht zum Völkermord, das ist das entscheidende Kriterium. Also wie sind die zu dem Schluss gekommen, dass es einen Beleg für diese Absicht zum Völkermord gibt? Na, die haben geschrieben, ich zitiere das mal kurz, die Kommission stellt fest, dass die israelischen Sicherheitskräfte sich bewusst waren, dass ihre Operationen seit dem 7. Oktober 2023 zum Tod von Palästinensern in Gaza führen würden. Angesichts der Dauer und der Berichte über die hohe Zahl von Opfern ist außerdem naheliegend, dass die israelischen Behörden von der hohen Zahl an Opfern wissen mussten oder damit rechnen mussten. Aber da sie trotzdem den Krieg fortgeführt haben, ist das die Absicht zum Kriegsverbrechen erwiesenermaßen.
Ja.
Das ist völlig absurd und hat nichts, auch noch nicht mal ansatzweise mit irgendwas von humanitärem Völkerrecht gemein. Und trotzdem gibt es nach wie vor Leute auch, die jetzt sich auf diesen Bericht beziehen und das als eine seriöse Quelle als Beleg für die genozidale Absicht der Israelis heranziehen. Also es ist eine völlig absurde Diskussion, die da stattfindet, die aber, also man kann über Völkerrecht allgemein, über die Gültigkeit von Völkerrecht, über die Reichweite, über Sinn und Unsinn von Völkerrecht kann man viel diskutieren und gibt es auch sehr viel Grund zu diskutieren darüber. Aber das, was die machen, hat nicht einmal mit dem Völkerrecht zu tun, das nun mal existiert, sondern das sind einfach reine Erfindungen, die völlig abgelöst sind von der realen rechtlichen Situation.
Genau, ja, genau. Auf den Genozid, genau, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich will jetzt aber einmal auf das Kapitel behauptete und tatsächliche Kriegsverbrechen eingehen. Und zwar auf, das ist auch ein Klassiker in den Vorwürfen gegen Israel, in den Kampfansagen Israel. Israel benutzt weißen Phosphor und das ist verboten. Das ist ein Klassiker, das hört man immer wieder. Niemand weiß, was weißer Phosphor ist, klingt aber irgendwie, das klingt schon grausam. Das klingt brutal, weißer Phosphor. Das klingt wie, so wie die Agent Orange, wie Napalm, das Napalm, was die Amerikaner im Vietnamkrieg ja eingesetzt haben. Oder eben dieses ja, Agent Orange und so. Und das ist halt, da weiß man, ah, das ist was ganz Schlimmes. Also weißer Phosphor ist zwar überhaupt, ist es kein Napalm, aber irgendwie klingt es halt auch schon martialisch und aber trotzdem weiß niemand genau, was das ist. Aber es ist böse, wenn man das einsetzt. Und das finde ich auch gut, dass du das aufgreifst, weil das ist nicht erst seit gestern, das ist nicht erst seit den letzten 2 Jahren ein Klassiker, ein beliebter Klassiker in den Vorwürfen gegen Israel, sondern es kommt immer wieder. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn weißer Phosphor überhaupt? Ist das denn überhaupt ein Kriegsverbrechen, wenn eine Armee weißen Phosphor einsetzt? Und hat Israel das überhaupt gemacht eigentlich? Darüber redet ja niemand. Aber ich habe auch dieses Statement, hat man ja auch gelesen. Amnesty behauptet das oder Human Rights Watch und dann übernimmt das die Süddeutsche oder die New York Times oder der Guardian. Und dann hat man es halt, ne? Ah, Israel, Kriegsverbrechen. Auch immer dieses ominöse Wort Kriegsverbrechen auch immer. Auch das wird nie wirklich unterfüttert eigentlich. Was ist denn ein Kriegsverbrechen?
Ja gut, das sind jetzt gleich viele Fragen.
Ja, entschuldige. Machen wir erstmal den weißen Phosphor.
Bleiben wir mal beim weißen Phosphor. Ja. Also man muss dazu vorausschicken, vielleicht, es gibt tatsächlich diesen Vorwurf nicht nur gegen Israel, sondern eigentlich gegen zwei Kriegsparteien, wenn man das so nennen möchte. Nämlich einerseits gegen Israel, da findet das immer statt.
Ja.
Aber das gab es auch den Vorwurf damals gegen die Amerikaner im Irak. Da ist das auch zum Thema geworden, gelegentlich. Mhm. Aber bleiben wir bei Israel. Ja, also da war es tatsächlich so, dass schon wenige Wochen nach Kriegsbeginn 2023 sowohl Amnesty International als auch Human Rights Watch Berichte rausgehaut haben, in dem sie Israel den Vorwurf von des Einsatzes von weißem Phosphor, in diesem Fall im Libanon, gemacht haben.
Mhm.
Und eben behauptet haben, also um das bei Human Rights Watch, am Beispiel um Human Rights Watch zu machen, die haben eben behauptet, was ist weißer Phosphor? Weißer Phosphor ist eine chemische Substanz, ja, noch nicht, könnte man sagen, aber ja, die in Granaten und Bomben und Raketen enthalten ist und die sich bei Kontakt mit Sauerstoff entzündet. Die Brandwirkung führt zum Tod oder zu grausamen Verletzungen und kann verheerende Schäden nach sich ziehen. Also soweit, so gut. Aber da sind viele Sachen impliziert schon, die so mal nicht stimmen. Also ja, natürlich ist weißer Phosphor eine chemische Substanz, so wie alles andere auf dieser Welt eine chemische Substanz ist. Das heißt aber nicht, dass es eine chemische Waffe ist. Weil was eine chemische Waffe ist, das ist eindeutig in der Chemiewaffenkonvention definiert und da fällt weißer Phosphor definitiv nicht dazu. Also ja, weißer Phosphor, die Effekte, die er erzielt, die entstehen durch die Brandwirkung, dadurch, dass weißer Phosphor eben im Kontakt mit Sauerstoff sich entzündet und bei sehr hohen Temperaturen und sehr grellem Licht und unter enormer Rauchentwicklung verbrennt sozusagen. Chemische Waffen sind was anderes. Es ist nicht alles, was eine chemische Reaktion ist, eine chemische Waffe, weil auch wiederum, dann wäre alles eine chemische Waffe. Sondern chemische Waffen sind, so wie es definiert ist in der Chemiewaffenkonvention, Substanzen, die durch ihre chemische Reaktion, durch die toxische Wirkung ihrer chemischen Reaktionen Schäden, Verletzungen, Tod hervorrufen. Und das ist natürlich weißer Phosphor nicht. Der nächste Argument von Human Rights Watch war, also das haben sie nur implizit gesagt. Sie sagen, es ist ein chemischer Stoff und das nahelegen, dass sie damit eine Chemiewaffe meinen, aber das haben sie nicht so ausgeführt. Was sie schon behauptet haben, es sei als Brandbombe eingesetzt worden und auch das sei verboten, wenn es gegen Zivilisten stattfindet.
Ja.
Gut, also muss man wieder das nächste internationale Abkommen sozusagen zu Rate ziehen. Und das ist interessant, dass du Agent Orange erwähnt hast, weil das ist genau der Grund, mit ein Grund, warum dieses spezielle Abkommen, das sogenannte Protokoll 3, verabschiedet wurde. Das war unter anderem als Reaktion auf den weit großflächigen Einsatz von Napalm und Ähnlichem in Vietnam durch die Amerikaner.
Mhm.
Was wurde also da festgestellt? Da wurde im Wesentlichen festgeschrieben, dass der Einsatz von Brandwaffen gegen Zivilpersonen oder in zivilen Gebieten und so weiter verboten ist. Hat wiederum zwei Aspekte. Erstens, wie wir schon vorher diskutiert haben, zum Teil ist die Definition redundant, weil ja jeder absichtliche Angriff auf Zivilpersonen ist verboten, unabhängig davon, mit welcher Waffe. Das ist die Unterscheidungspflicht, von der wir vorher schon geredet haben. Also so gesehen könnte man sagen, das ist eine überflüssige Bestimmung, weil ist ohnehin verboten. Aber das entscheidende Wort ist dann wieder Brandbombe. Ist weißer Phosphor eine Brandbombe? Nein, ist es nicht. Weißer Phosphor wird von Armeen, sowohl von der amerikanischen als von der israelischen, nicht eingesetzt, um durch seine Brandwirkung Schäden oder Tod oder Verletzungen hervorzurufen, sondern es wird eingesetzt in zweierlei Hinsicht, nämlich einerseits, um eine bestimmte Kampfarena, ein Kampfgebiet zu beleuchten. Also man schießt weißen Phosphor in die Luft, weil das eben sehr grell verbrennt und dabei eben ein großes Gebiet ausleuchtet und damit eine Orientierung ermöglicht oder die Identifizierung von Zielen, von feindlichen Soldaten und so weiter ermöglicht. Also im Prinzip als ein Leuchtmittel. Und die andere Variante ist als zum Schaffen von Rauchwänden, hinter denen die eigenen Truppen operieren können. Das heißt, es verbrennt, es wird nicht nur sehr heiß und sehr grell, sondern es entsteht auch viel Rauch. Und damit kann man eben sozusagen eine Rauchwand erzeugen, die die eigenen Truppenbewegungen im Hintergrund eben unsichtbar macht. Dafür wird das verwendet von Israelis und Amerikanern. Und das ist in diesem Protokoll 3 auch explizit von dem Verbot ausgenommen. Da ist explizit genau diese beiden Verwendungsarten, wenn eine Waffe zu diesen Zwecken verwendet wird, dann ist es nicht verboten. Was macht nun Human Rights Watch mit der Angelegenheit? Sie halten das für einen Fehler, dass der Einsatz von solchen Waffen oder solchen Mitteln in diesem Sinne erlaubt ist. Sie sind der Meinung, das sollte verboten sein. Hm. Und deswegen tun sie so einfach, als wäre es das auch. Hm. Sie erfinden einfach ein Verbot, das es so nicht gibt und behaupten dann, deswegen betreibt Israel Kriegsverbrechen. Und dazu kommt noch ein nächster Punkt. Sie zählen dann sogar auf, dass das natürlich sich nur bezieht darauf, wenn Zivilisten angegriffen werden und zivile Personen zu Schaden kommen und so. Human Rights Watch schrieb in dem Bericht sogar, sie haben keinerlei Hinweis darauf, dass Zivilisten zu Schaden gekommen wären im Libanon durch den Einsatz von weißem Phosphor. Das heißt, obwohl offenkundig die Israelis, wenn sie es eingesetzt haben, es so eingesetzt haben, dass keine Zivilisten zum Schaden gekommen sind, macht Human Rights Watch aus einem nicht existierenden Verbot ein geltendes Völkerrecht und behauptet gleichzeitig wieder alle Fakten, dass es so eingesetzt worden wäre gegen Zivilisten. Und deswegen ist es ein Kriegsverbot der Israelis. Wiederum, das hat mit dem tatsächlichen Völkerrecht nichts zu tun und in diesem Fall auch wieder besseres Wissen. Also wenn man die Berichte von Human Rights Watch liest, wissen die auch ganz genau, dass das, was sie da als Völkerrecht verkaufen, nicht wirklich geltendes Völkerrecht ist, sondern das, was sie gerne als Völkerrecht sehen würden. Und nichtsdestotrotz stellen sie sich dahin und sagen, es ist alles ein Kriegsverbrechen.
Ja, man möchte das halt, ne? Und deswegen versucht man, wenn die Realität das eben nicht hergibt, versucht man eben das, was man dann findet, versucht man eben so umzudeuten, damit es irgendwie passt. Genauso ist es ja auch mit diesen Genozidvorwürfen, da gehen wir gleich noch drauf ein.
Ja, das ist das grundsätzliche Muster. Also
genau.
Man geht immer vom Urteil aus, man will Israel eines Kriegsverbrechens bezichtigen und dann schaut man, was irgendwie taugen könnte dazu, um das zu begründen. Das kann dann mal die Chemiewaffenkonvention sein, das ist dann mal irgendein ein Protokoll über den Verbot des Einsatzes von Brandwaffen, das ist mal die Genozidkonvention. Also was dann herangezogen wird an den Haaren, um irgendwie Israel zum Schuldigen zu brandmarken, ist völlig egal. Es wird immer vom bereits bestehenden Urteil ausgegangen und dann nach irgendeiner möglichen oder nur halbwegs passiblen Begründung dafür gesucht.
Genau, es wird halt vom Ende her gedacht und dann schauen wir mal. Aber irgendwas wird ja schon kleben bleiben, das kennt man ja. Aber wir können uns ja mal auseinandersetzen, weil das ist ja auch ein Unterpunkt in dem Artikel, in dem Kapitel, behauptete und tatsächliche Kriegsverbrechen, nämlich die Verbrechen der Hamas. Also tatsächlich eine, ja, muss jetzt zu Hamas nichts weiter sagen, jeder weiß, was das für wessen Geisteskind diese Leute sind und dass sie sich an überhaupt nichts halten. Aber diejenigen, die tatsächlich am laufenden Band Kriegsverbrechen begehen, das ist nun mal die Hamas beispielsweise. Also du hast hier Artikel 3 der Genfer Konvention, Verbrechen gegen die Menschheit, weitere Verbrechen und sonstige verbotene Handlungen. Also was macht die Hamas denn beispielsweise, was Israel permanent vorgeworfen wird?
Naja, also das kann man im Grunde genommen ganz kurz fassen. Und der deutsche Völkerrechtler Matthias Herdegen hat das auch gemacht, indem er gesagt hat, die Hamas hat die systematische Begehung von Kriegsverbrechen zur Kriegsstrategie gemacht oder zu ihrer Kriegstaktik gemacht. Also es gibt im Grunde genommen so gut wie keinen einzigen Kriegsverbrechenstatbestand, den die Hamas nicht begangen hat. Und wenn sie ihn nicht begangen hat, dann hat sie das nur nicht gemacht, weil sie es nicht kann. Also aufgrund der Möglichkeiten ganz einfach. Alles natürlich. Also von sexueller Gewalt, die vor und nach dem 7. Oktober begangen wurde, sowohl in Israel als auch dann weiter an den Geiseln. Dass die Geiselnahme ein Kriegsverbrechen ist, haben wir ja vorher schon kurz angesprochen. Die gezielte Indienstnahme von ziviler Infrastruktur, von zivilen Einrichtungen für militärische Zwecke, also Schulen, Moscheen, Krankenhäusern. Man darf nicht vergessen, die Hamas hat zum Teil Geiseln in Krankenhäusern festgehalten, hat Kommandozentralen in oder unter Krankenhäusern betrieben. Alles das sind Kriegsverbrechen. Der Beschuss von absichtlicher, bewusst oder zumindest fahrlässiger Beschuss von zivilen Zielen in Israel, also die ganzen Raketen, die die Hamas Richtung Israel abgefeuert hat, haben natürlich keinen anderen Zweck gehabt, als irgendwas in Israel zu treffen, natürlich völlig ohne Differenzierung zwischen militärischen oder zivilen Zielen. Das heißt, alles das, jede einzelne dieser Raketen, und da reden wir von Zehntausenden Raketen, jede einzelne davon ein Kriegsverbrechen, und so weiter und so fort. Psychische Folter, Formen von physischer Gewalt in allen möglichen Abstufungen. Also alles, was man sich vorstellen kann im Prinzip, und alles, was die entsprechenden Paragraphen, zum Beispiel im Römerstatut des Internationalen Strafgerichtshofs hergeben, alles das hat im Wesentlichen die Hamas begangen. Und nicht zuletzt, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, auch dieses unfassbare Tunnelsystem, das die Hamas gebaut hat, dank großzügiger internationaler Finanzierung über die letzten 15 Jahre vor dem Krieg, diese de facto Untertunnelung des gesamten Gazastreifens mit einem Tunnelsystem von über 1000 Kilometer Länge, zumindest die aktuellen letzten Schätzungen, auch das hat einzig und allein den Zweck verfolgt, sich den gesamten Gazastreifen im Prinzip zu Schutz für das eigene militärische Infrastruktur zu machen. Also Leute, die auch jetzt aktuell noch zum Teil mit Israelis unterwegs sind im Gazastreifen, sagen, es gibt fast kein einziges Gebäude, in dem nicht ein Tunnelschacht, also entweder unter dem nicht ohnehin ein Tunnel verlaufen würde oder in dem nicht auch ein Tunnelschacht, ein Eingang und so weiter sich befindet. Die gesamte zivile Infrastruktur des Gazastreifens wurde durch dieses Tunnelsystem zu einem legitimen militärischen Ziel oder umgekehrt, wenn man so will, zu einem zivilen Schutzschild gemacht. Mhm. Auch das ist natürlich ein einziges großes Kriegsverbrechen. Interessanterweise, wenn von Kriegsverbrechen der Hamas die Rede ist, und man muss sagen, jetzt um das Beispiel Internationaler Strafgerichtshof herzunehmen, da ist ja auch von Kriegsverbrechen der Hamas die Rede, können wir noch nachher darauf zu sprechen kommen, dann wird aber immer nur auf den 7. Oktober selber Bezug genommen. Mhm. Wird, also der Strafgerichtshof hat ja bekanntlich gegen Yahya Sinwar, gegen Mohammed Deif und andere.
Die alle tot sind, ne?
Das die alle tot sind, praktischerweise, weswegen man nicht die Verlegenheit kommt, einen Prozess führen zu müssen. Haftbefehle beantragen, aber alles nur wegen Verbrechen, die in Israel während der Massaker am 7. Oktober begangen wurde. Kein einziger Punkt davon hat sich bezogen auf die gesamte Kriegsführung der Hamas nach dem 7. Oktober. Und das ist auch so ein allgemeines Kriterium, Kennzeichen der Berichterstattung, der ganzen öffentlichen Debatte. Da sagen alle, ja, das ist eine verbrecherische Organisation, das weiß man schon. Aber da ist nie von dem die Rede, was die Hamas wirklich tagtäglich seit dem 7. Oktober begeht und begangen hat, sondern immer nur von den Verbrechen des 7. Oktober. Das heißt, die gesamte verbrecherische Kriegsführung der Hamas, die ganz wesentlich für die Zahl an zivilen Opfern verantwortlich ist, die wird systematisch ausgeblendet. Und nur dieses Ausblenden ermöglicht es ja dann umgekehrt wiederum, Israel alle möglichen Sachen bis hin zum Völkermord an den Kopf zu werfen.
Genau. Ja, da können wir jetzt auch drauf eingehen, auf das Kapitel Völkermord. Also man hat das von den ganz Verrückten, von den Hardcore-Antisemiten, hat man das bereits irgendwie wenige Tage nach dem 7. Oktober schon gehört, Israel, jetzt geht's los, jetzt geht der Genozid an den Palästinensern, beziehungsweise die ganz Bekloppten glauben das ja auch ernsthaft, dass Israel seit 1948 ein Genozid begeht. Ich denke mal, das ist dann das schlechteste Genozid aller Zeiten, in dem halt eine Bevölkerung sich halt verfünffacht, anstatt dass sie abnimmt. Ne? Das ist, also was für einen Genozidbegriff haben die? Aber das kann man ja noch beiseite schieben und sagen, naja, das sind halt Verrückte. Das sind halt irgendwelche randständigen, meistens Linksradikalen, Hardcore-Antisemiten aus Europa oder aus den USA, die behaupten, dass seit Jahrzehnten. Ne? Also man kennt das ja auch, das gab es ja schon Anfang der 80er, als damals Israel eingegriffen hat gegen die PLO im libanesischen Bürgerkrieg, der ja durch die Destabilisierung des Libanons durch die PLO und die Fatah überhaupt erst ausgebrochen ist. Und da hat Israel irgendwann eingegriffen, weil die PLO auch dabei war, einen Staat im Staat zu errichten. Also das, was heute die Hisbollah halt hat oder macht, oder auch schon ein bisschen länger, ist ja auch nicht erst seit gestern. Und da hieß es auch schon, Demonstrationen gegen den Genozid in Libanon, Israels Völkermord im Libanon. Oder neulich habe ich noch so ein altes RAF-Pamphlet gelesen, Daniela Klette steht ja gerade vor Gericht, so eine der letzten noch lebenden RAF-Fossile, die hat ja unter anderem, wird ihr vorgeworfen, dass sie unter anderem auch 1991 an dem Schusswaffenanschlag auf die amerikanische Botschaft in Bonn dabei war. Und da habe ich mir noch so eine alte RAF-Kommandoerklärung nochmal durchgelesen oder so überlesen, das Bekennerschreiben, wonach dann nämlich die RAF, das war ja damals eine Reaktion auf die amerikanische Intervention gegen Saddam Hussein, der Kuwait überfallen hat. Ein paar Monate später haben die Amerikaner sich eingemischt und die Iraker aus Kuwait wieder vertrieben. Und daraus machte die RAF dann, um ihren Anschlag zu rechtfertigen, machen sie dann einen Vernichtungskrieg der Amerikaner gegen das irakische Volk. Also gut, da kann man auch sagen, RAF auch völlig Verrückte, ohne jetzt eine große Sympathie jetzt in der Bevölkerung zu haben, vor allem nicht mehr Anfang der 90er Jahre. Aber Was jetzt dazugekommen ist, dass ja ein Staat, namentlich Südafrika, Israel angeklagt hat vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Genozid und dass es auch tatsächlich, dass das auch irgendwann, also wie ist das, wie gesagt, auch so ein bisschen in der Populärkultur angekommen, von dem Genocide dazu fantasieren. Aber es gibt eben da auch vermeintlich seriöse Institutionen oder auch Einzelpersonen, die eben Israel ganz klar eines Genozids bezichtigen. Und da würde ich jetzt mal einmal kurz, weil du das auch in deinem Buch nämlich einmal beschreibst, was ist denn überhaupt ein Völkermord? Was ist denn, welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit man überhaupt von Völkermord sprechen kann? Ich zitiere jetzt hier einmal dich aus deinem Buch. Laut Artikel 2 der Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. A. Tötung von Mitgliedern der Gruppe. B. Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischen Schaden an Mitgliedern der Gruppe. C. Vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. D. Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenveränderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind. E. Gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Und dann zu bestrafen sind gemäß Artikel 3 der Konvention folgende Handlungen: Völkermord, Verschwörung zur Begehung von Völkermord, unmittelbare und öffentliche Anreizung zur Begehung von Völkermord, Versuch, Völkermord zu begehen, Teilnahme am Völkermord. Wenn ich den Begriff Völkermord höre, dann denke ich sofort natürlich als erstes an den Holocaust, das wird den meisten Menschen so gehen. Dann denke ich an den Genozid in Ruanda 1994. Ich denke beispielsweise auch, und das kommt immer sehr, sehr kurz, wenn es um solche Themen wie Völkermord und Genozid geht, nämlich das, was die Chinesen mit den Uiguren praktizieren. Wo nämlich zum Beispiel der Artikel D, Verhängung von Maßnahmen, die auf Geburtenveränderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind, wird dort praktiziert. Es gibt Straflager, Umerziehungslager für die Uiguren und Frauen werden oder Männer werden sterilisiert und Frauen werden unfruchtbar gemacht, um eben weitere Geburten zu verhindern. Das ist ein schleichender Genozid. Das erfüllt diesen Tatbestand des Genozids. Daran denke ich beispielsweise natürlich auch Pol Pot, Kambodscha, Srebrenica. Ja,
man kann aktuell auch an Russland denken.
Genau, kann man auch.
Also es gibt ja etliche Berichte darüber, dass Russland ukrainische Kinder oder Babys schlicht und ergreifend entführt und verschleppt, um sie in Russland irgendwelchen Familien zuzuschanzen. Ja.
Genau, oder zum Beispiel der ganz prominente Fall, der auch Hitler inspiriert hat, schlussendlich zum Holocaust, beziehungsweise Hitler hat mal gesagt, so nämlich der Völkermord des Osmanischen Reiches an den Armeniern zwischen 1915 und 1918, wo Hitler gesagt hat, naja, da redet ja heute kein Mensch mehr drüber. So, das kommt uns doch zu Pass. Und all diese Verbrechen, diese grauenhaften Verbrechen, eint, dass sie wissentlich geplant begangen wurden. Es gab die Intention, diese Volksgruppe, diese Ethnie auszurotten, und zwar restlos. Im Holocaust hat sich das natürlich dadurch geäußert, dass Juden eben als all das Schlechte, Negative in Juden gesehen wurde und es gesagt wurde, das Glück der Welt hängt davon ab, ob die Juden vernichtet werden. Das war Erlösungsantisemitismus. Das trifft nicht ganz zu auf die Genozide beispielsweise in Ruanda oder Srebrenica, aber trotzdem gibt es natürlich erhebliche Gemeinsamkeiten, wo ich sagen würde, das rechtfertigt das in jedem Fall, das als Genozid zu betrachten. Und wenn ich mir den 7. Oktober anschaue, also das, was die Hamas gemacht hat am 7. Oktober, dann würde ich sagen, da sind alle Kriterien erfüllt, um von einer genozidalen Absicht zu sprechen. Und wenn die Hamas nicht gestoppt worden wäre von der israelischen Militäreinheiten, dann hätten die weitergemacht. Und die Intention ist ganz klar, alle Juden auf israelischem Staatsgebiet zu vernichten. Und da gibt es gar keine Diskussion drüber. Und dann kommt aber, und das perfide wieder, dann kommt Südafrika, ein Shithole-Country, korrupt bis zum geht nicht mehr, mit erheblichen innenpolitischen Problemen. Dann kommt dieses Land um die Ecke und klagt Israel an wegen Völkermord. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, mit welcher Begründung denn? Und warum steigen dann auch sofort vermeintlich hehre Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder auch wie bestimmte Gruppierungen in der UN, warum steigen die sofort drauf ein? Und was ist die Begründung dafür? Wir haben es ja schon gesagt, es wird vom Ende her gedacht, aber sie haben ja trotzdem, sie müssen ja bestimmte Kriterien anbringen. Welche sind?
Ja, also zum einen berufen sie sich immer auf das Ausmaß an Zerstörung und an die Zahl der Toten. Da kommen wir wieder zum Thema Verhältnismäßigkeit. Also in deren Argumentation ist allein die Tatsache, dass es so viele Tote gibt, wie sie behaupten, und jetzt die Frage, wie viele davon eigentlich Kombattanten waren und so weiter, wird völlig ausgeblendet natürlich. Ja. Allein die Tatsache belegt ja schon die Absicht. Das ist ein Teil der Argumentation. Dann gibt es auch, das machen sowohl, interessanterweise, Südafrika kommt, argumentiert dann auch viel mit einigen Zitaten israelischer Politiker. Es gibt ein paar Zitate von damaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant. Es gibt ein paar Zitate von Netanyahu. Es gibt ein paar Zitate von Personen, die jetzt für die Kriegsführung in überhaupt keiner relevanten Position gewesen sind und so weiter. Und die wird halt behauptet, daraus ließe sich klar die Intention zum Völkermord ableiten. Und das wäre der Beleg. Das Interessante daran ist, erstens, das sind immer die gleichen 4, 5 Zitate, nämlich egal ob Südafrika oder Amnesty International oder zuletzt diese UN-Kommission des Menschenrechtsrates, die von Genozid spricht, oder ob das jetzt irgendwelche akademischen Gelehrten sind, die die ganze Zeit von Völkermord reden, also Omar Bartow beispielsweise, bringt immer wieder, sind alles immer dieselben 4, 5 Zitate und sie sind alle durch die Bank falsch. Und zwar falsch in dem Sinne, dass sie entweder gezielt verfälscht wurden. Also im Falle der Zitate des Verteidigungsministers wird immer so getan, als habe er von den Palästinensern gesprochen. Wenn man die Zitate im Original anschaut, dann ist explizit immer von der Hamas die Rede und nicht von den Palästinensern. Mhm. Also da werden einfach die Zitate umgelogen, um daraus einen Angriff auf die Palästinenser zu machen. Im Fall von Netanyahu gibt es das berühmte Beispiel, da wird immer irgendein Zitat gebracht, ein biblischer Verweis, der angeblich eben einen Aufruf zum Völkermord beinhalten soll. Auch das ist eine absichtliche oder also entweder aus Nicht-Ahnung oder absichtlicher Irreführung. Denn es gibt in der Bibel tatsächlich zwei Stellen, wo von Amalekitern die Rede ist. Das ist eines dieser Zitate, das eben da immer wieder gebracht wird. Und da wird immer auf die falsche Stelle Bezug genommen. Es gibt eine Stelle im Buch Deuteronomium, da ist die Rede davon, also Aufruf an die Juden sozusagen, denkt immer daran, was beim Auszug der Ägypter, was die Ägypter euch angetan haben, also was Amalek euch angetan hat, als Mahnung vor den Untaten, die an den eigenen Leuten begangen wurden. Das ist in der jüdischen Tradition ein völlig gebräuchlicher Begriff, um an vergangene Verfolgung zu erinnern. Das ist ein Zitat, das sich beispielsweise in einem Mahnmal in Yad Vashem findet. Das ist ein Zitat, das sich auf einem Holocaust-Mahnmal in Den Haag findet und so weiter. Das ist ein völlig unproblematisches Zitat, das wird sowohl von Omar Bartow als auch Amnesty International, als auch Südafrika, und so weiter immer umgelogen in eine Intention zum erklärten, also in ein Beweis für die erklärte Absicht zum Völkermord und so weiter und so fort. Alles das, immer dieselben Zitate. Und sie haben natürlich einen großen, das Problem von denen ist immer, du hast diese Kurzdefinition vorgelesen, bist aber sehr schnell drüber gegangen, weil in der Definition aus der Völkermordkonvention heißt es eben explizit, Handlungen sind darunter zu verstehen, die in der Absicht begangen werden, das und das zu tun. Also ein Teil oder ganz, volksteilweise oder ganz zu vernichten. Und die Absicht ist eben das Problem. Die Zahl von, eine hohe Opferzahl allein macht aus einem Krieg oder aus Handlungen keinen Völkermord, sondern ein Völkermord wird es dann, wenn es in der Absicht begangen worden ist, einen Völkermord zu begehen. Das heißt, in der Absicht beispielsweise die Palästinenser zu vernichten. Und das ist der entscheidende Punkt, weil bei der Definition von Völkermord und auch bei allen strafrechtlichen Verfahren, allen Verfahren, die an internationalen Gerichtshöfen geführt werden, deswegen geht es immer um den Nachweis dieser spezifischen Intention. Solange diese spezifische Intention nicht nachgewiesen werden kann, gibt es keinen Völkermord. Das ist zum Beispiel interessant im Fall des Beispiels Jugoslawienkriege oder Bosnienkrieg. Du hast ja erwähnt den Völkermord von Srebrenica. Das war natürlich nur ein Ort in Bosnien, an dem fürchterliche Massaker stattgefunden haben. Aber unter den vielen, die vorgebracht wurden und auch zur Anklage gebracht wurden, waren etliche dabei, bei denen auch von Völkermord die Rede war. Aber ausschließlich in Srebrenica hat das Gericht auf Völkermord erkannt tatsächlich. In allen anderen Fällen, in denen man auf den ersten Blick genauso sagen würde, ja, was denn sonst, wenn nicht zumindest versuchter Völkermord, hat der ICTY damals, also das Sondertribunal für Jugoslawien, bis auf Srebrenica also immer festgestellt, so nein, es scheitert an dem Nachweis der spezifischen Intention. Allein die Tatsache, dass es an einem Ort viele Opfer gegeben hat, macht aus einem Massaker noch keinen Völkermord. Und deswegen versuchen halt alle diese Leute, Südafrika und so weiter, immer anhand von gefälschten oder verzerrten oder absichtlich missinterpretierten Zitaten eine Intention herzuleiten, die schlicht und ergreifend nicht gegeben ist. Und was der ganz entscheidende Punkt ist, sie machen was anderes. Sie bringen den Krieg, der da stattgefunden hat, völlig zum Verschwinden. Sie klammern die Hamas als kriegsführende Partei völlig aus und interpretieren alle Vorgänge der letzten 2 Jahre um von einem Krieg Israels gegen eine Terrororganisation, zu einem bewussten und absichtlichen Angriff auf die Zivilbevölkerung. Das heißt, der gesamte Krieg und die Kriegsführung der Hamas und der Krieg gegen die Hamas wird komplett ausgeblendet. Stattdessen wird alles als absichtlicher, bewusster, systematischer, geplanter Angriff auf die Zivilbevölkerung dargestellt. Und das soll dann laut deren Definition eben Völkermord sein. Alles das ist völlig absurd. Und wie gesagt, das Entscheidende ist, von einer Intention zum Völkermord kann nur gesprochen werden, wenn, also in den meisten Fällen wird man nicht einen schriftlichen Befehl haben, wo drin steht, bringt das gesamte Dorf um. So. Das heißt, man kann sehr wohl aus Indizien auf eine völkermörderische Absicht schließen. Aber in der Spruchpraxis internationaler Gerichte ist das entscheidende Kriterium, diese Absicht muss als einzige mögliche Schlussfolgerung aus den Indizien hervorgehen.
Ganz
Wenn
genau.
Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es keinen Völkermord. Und für alle die vorgebrachten tatsächlichen oder vermeintlichen Verbrechen Israels, kann man sehr gute und triftige andere Gründe nennen, warum etwas geschehen ist, so wie es geschehen ist. Und es ist in keinem einzigen dieser Fälle so, dass die einzige und notwendige und nicht anders mögliche Konsequenz daraus ist, eine Absicht des Völkermordes dahinter am Werken zu sehen. Also die sind juristisch wirklich völlig auf Sand gebaut, diese ganzen Vorwürfe. Aber sie funktionieren halt. Und der Grund ist das, was wir vorher schon genannt haben. Man will Israel auf der Anklagebank sehen und deswegen konstruiert man halt irgendwas, was sich halbwegs plausibel anhört.
Genau, es gab mal wenn ich dann jetzt nicht durcheinander komme, aber ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass es mal irgendwann ein richtungsweisendes Gerichtsurteil gab in puncto gegen einen Holocaustleugner. Ich glaube, es war sogar David Irving, ein ziemlich prominenter Holocaustleugner. Und der auch argumentiert, es gibt doch gar keinen Befehl, es gibt keinen schriftlichen Befehl, sie werden keinen Befehl finden, wo Hitler persönlich unterschrieben hat, jetzt müssen alle Juden Europas oder der Welt restlos vernichtet werden. Das stimmt, das gibt es nicht. Aber all das, diese ganzen Handlungen des Dritten Reiches, der Führungsposition, der führenden Politiker, all das, die Reden, die Hitler immer wieder gehalten hat vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs oder auch als der Zweite Weltkrieg noch kam, die Wannsee-Konferenz, weil all das deutet darauf hin, dass es ein geplantes Vorgehen war. Es gab eine Eskalationsstufe, das ist richtig, aber die Intention war ganz klar Vernichtung der Juden, und zwar eigentlich ja des weltweiten Judentums. Dass sie es Gott sei Dank nicht geschafft haben, lag ja dann schlussendlich am Eingreifen der alliierten Armeen, dass sie dann nicht restlos alle Juden vernichten konnten. Aber das war genau die Intention, und das hat irgendwann auch ein Gericht mal festgestellt, dass das, es reicht nicht aus zu sagen, nein, Hitler hat doch gar nicht irgendwie persönlich einen Befehl unterschrieben und der wurde dann an die ganzen SS-Einheiten verteilt oder an die KZ-Aufseher. Das ist, nee, aber all die ganze Politik deutete darauf hin, dass es um eine restlose Vernichtung des Judentums halt ging. Und genau, das ist die Intention dahinter. Und das gibt es, da muss man schon sehr, sehr fantasievoll sein, um eben das Israel zu unterstellen. Auch interessant,
beim Beispiel Zweiter Weltkrieg zu bleiben, das ist ja. Halt, also abgesehen davon, dass es da die Völkermordkonvention natürlich noch nicht gab, weil die als Konsequenz des Holocaust entstanden ist, aber oder als eine der Konsequenzen, aber natürlich, das von dir erwähnte Beispiel ist natürlich das maßgebliche Beispiel, ja, also der Umstand, dass aus dem letzten Winkel Europas immer noch Juden deportiert werden nach Auschwitz oder wohin auch immer, um sie dort umzubringen, zu einem Zeitpunkt, an dem das sowieso keinerlei militärischen oder sonstigen Zweck erfüllen kann, außer den Zweck der Vernichtung, ist genau das, was mit Intention zum Völkermord gemeint ist. Und das sind alles Handlungen, die überhaupt keine andere Erklärung möglich machen als eine Intention zum Völkermord. Ja. Und das ist genau das, was im Falle Israels schlicht und ergreifend nicht existiert.
Ja, also ich sagte ja auch, ich habe auch in den letzten Jahren auch an Schulen teilweise also wirklich haarsträubende Dinge gehört von Schülerinnen und Schülern, von wegen, es gäbe Gerüchte, in Gaza gibt es Konzentrationslager. Also ich dachte, wo habt ihr dieses Geheimwissen her? Also ja, spannend, ja, aber gut.
Man muss da noch einen Punkt hinzufügen, weil es immer der entscheidende, der Knackpunkt ist wirklich der Nachweis der spezifischen Intention. Und da ist es eben so, auch in den, wenn man sich anschaut, die vorbereitenden Papiere also auf dem Weg zur Völkermordkonvention, da wurden diese Punkte ausgiebig diskutiert und da wurde lang und breit diskutiert und auch festgehalten explizit. Also nur aus der Tatsache, dass Massenverbrechen stattfinden, meinetwegen auch das Kriegsverbrechen stattfinden, wird etwas nicht zu einem Völkermord. Und man muss das auch, also weil da viele Leute wissen das nicht. Also selbst wenn Israel Kriegsverbrechen begangen haben sollte, wird daraus nicht ein Völkermord. Kriegsverbrechen sind nicht an und für sich Völkermord. Also vermutlich werden in fast jedem Krieg, der stattfindet, irgendwie Verbrechen stattfinden oder Kriegsverbrechen stattfinden. Aber ein Kriegsverbrechen ist was anderes als Völkermord. Und auch der Internationale Gerichtshof ist für normale Kriegsverbrechen, also normale unter Anführungszeichen, normale Kriegsverbrechen schlicht und ergreifend nicht zuständig. Seine Zuständigkeit erstreckt sich ausschließlich gemäß der Völkermordkonvention auf Fälle von Völkermord. Und dafür, noch einmal, braucht es den Nachweis dieser spezifischen Intention, der Absicht zum Völkermord. Und diese Spruchpraxis ist eben enorm und die Beweishürde dafür ist in der Spruchpraxis internationaler Gerichte enorm hoch. Deswegen gibt es auch so wenige Fälle, die offiziell überhaupt als Völkermord anerkannt wurden. Der Witz dabei ist wiederum, Amnesty International weiß das natürlich ganz genau und weiß ganz genau, dass seine Argumentation das nie erreichen wird. Was machen sie? Sie definieren das um.
Ja.
Sie schreiben einfach, die Spruchpraxis sei zu eng. Und wenn man sich daran hält, ja, dann ist ja fast nie irgendwas Völkermord. Deswegen muss man das einfach in einem umfassenderen Sinne verstehen. Und in einem umfassenderen Sinn heißt das dann eben, dass doch Israel Völkermord begangen hat, auch wenn man die Intention im engeren Sinne, so wie das bis jetzt jahrzehntelang gemacht worden ist, nicht nachweisbar ist. Und ja, also es ist immer das Gleiche. Wenn es nicht ganz passt, wenn man Israel nicht ganz anklagen kann, weil die Argumentation offenkundig nicht funktioniert, ja, dann muss man halt die Kriterien ändern. Und interessant ist ja diese Klage da von Südafrika, da haben sich mittlerweile ja einige Staaten angeschlossen. Die Türkei hat sich angeschlossen, Irland hat sich angeschlossen, ich glaube Mexiko oder irgendwas.
Venezuela, glaube ich auch, ne?
Bitte?
Venezuela, glaube ich auch, ne?
Ja, kann sein.
Lupenreine Demokratien in jedem Fall.
Ja, ja. Und beispielsweise der irische Ministerpräsident zu dem Zeitpunkt hat auch das genau gewusst. Der hat das genau gewusst. Der hat in seiner Stellungnahme zu dem Beitritt sozusagen zu der Klage gegen Israel, hat das auch explizit gesagt. Er weiß, dass das nicht der Definition bisher entspricht, aber deswegen fordert er das Gericht auf, die Definition zu ändern und Israel trotzdem zu verurteilen. Das ist die offene und eingestandene Logik hinter der ganzen Angelegenheit.
Das Interessante ist ja, dass der Internationale Gerichtshof tatsächlich ja eben nicht ein eindeutiges Urteil gesprochen hat.
Kein Urteil gesprochen. So
genau. Genau, aber das ist ja trotzdem, auch das ist wieder ein interessiertes Missverständnis. Vermutlich auch sehr bewusst. Oder die Leute sind wirklich zu doof und verstehen es nicht. Aber der Internationale Gerichtshof hat gesagt, ja, wenn die Vorwürfe zutreffen würden, dann könnte man von Genozid sprechen. Wir müssen uns aber damit auseinandersetzen, ob die Vorwürfe denn zutreffen. Mehr hat der Internationale Gerichtshof nicht gesagt. Daraus haben dann die größten, vehementesten Israel-Hasser sofort gemacht, ja, da jetzt ist es doch eindeutig und es ist natürlich nicht eindeutig. Und diese Feinheiten, das ist ja nicht mal Feinheiten, es gibt ja kein Urteil, es gibt keine Verurteilung des Internationalen Gerichtshofs. Es gibt nur diese, wenn es so wäre, Aussage. Mehr gibt es nicht.
Ja, also der Gerichtshof hat damals, ganz am Anfang, das war ein Monat oder so nach dem Einreichen der Klage der Südafrikaner, hat er eine erste Entscheidung getroffen und die hat sich zunächst einmal nur auf die Frage bezogen, ob er überhaupt auf den ersten Blick zuständig sein kann. Eben weil, wie ich vorher schon gesagt habe, für normale Kriegsverbrechen ist er nicht zuständig, sondern er kann nur tätig werden, wenn es laut Völkermordkonvention sich um einen Fall von Genozid handelt oder sehr wahrscheinlich um Genozid handelt oder handeln kann. Und da hat der Gerichtshof in seiner ersten Entscheidung nichts anderes getan, als zu sagen, also es kann aufgrund der Vorwürfe, die Südafrika erhebt, kann aus der Geschichte ein plausibler Fall für uns werden. Deswegen erklären wir das mal für zulässig. Und insofern hat er von einem plausiblen Fall für die Völkermordkonvention gesprochen. Da war die Rede von plausibel. Und daraus haben dann alle möglichen Leute sofort gesagt, der Gerichtshof habe geurteilt, es liege ein plausibler Fall von Völkermord statt. Nein, hat er nicht. Er hat überhaupt nichts geurteilt. Und er hat nicht von einem plausiblen Fall von Völkermord, sondern von einem plausiblen Fall für ein Verfahren gesprochen. Also es ist theoretisch möglich, wenn das alles zutreffen würde, dass das ein Völkermord wäre. Und das hat interessanterweise auch die damalige Richterin, also die Joan Donoghue, war damals zu dem Zeitpunkt dieser Entscheidung noch Vorsitzende im Internationalen Gerichtshof. Die hat das nachher auch in Interviews mit der BBC und anderen völlig klar hingestellt. Die hat gesagt, nein, also diese Interpretation, dass der Gerichtshof einen plausiblen Fall von Völkermord erkannt habe, stimmt nicht. Das ist nicht, was der Gerichtshof entschieden hat. Trotzdem laufen alle seitdem in der Gegend rum und behaupten genau das.
Genau, das ist, weiß ich auch nicht, wie soll man das benennen? Wahn. Es ist ein Wahn. Ich glaube, der trifft durchaus auch zu auf das Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof, den man nicht verwechseln sollte mit dem Internationalen Gerichtshof. Da haben wir uns letztes Jahr ausführlich drüber unterhalten. Mir war diese Differenz zwischen den beiden, klingt ja auch sehr ähnlich, war mir auch nicht so ganz klar. Das hast du letztes Jahr schon sehr gut auseinandergedröselt. Das ist nämlich was anderes. Und zwar ist nämlich, das ist ja auch das letzte Kapitel in deinem Buch, Das Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof, Karim Assad Ahmad Khan, ist seit 2021 Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und Den Haag ist auch das, da ist auch der, genau, also in Den Haag wurde beispielsweise auch, soweit ich mich erinnere, Milosevic verurteilt, der ehemalige serbische oder jugoslawische Präsident, auch glaube ich tatsächlich wegen Kriegsverbrechen. Und
ja, Milosevic ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist gestorben, bevor es das Urteil gegeben hat, aber ja. Also Karadzic zum Beispiel ist verurteilt worden dort. Und ja, also der ganze ICTY war auch in Den Haag angesiedelt, ja.
Genau, genau. Also das sind so Leute, die fallen mir dann ein. Also tatsächlich Leute, wo man denkt, ja, also gut, Milosevic oder der, ich habe den Namen gerade vergessen. Aber, ja,
Omar Bashir.
Genau. Bashir, ja, ja, der sudanesische ehemalige Präsident. Ne? Genau, also da sind wirklich Leute, wo man weiß, da weiß man einfach, das sind tatsächlich keine Kinder von Traurigkeit. So, aber der Karim Assad Ahmad Khan, der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof, hat im Mai letzten Jahres mehrere Haftbefehle ausgestellt, unter anderem ja gegen, wie wir es schon erwähnt haben, von Yahya Sinwar, Mohammed Dave und den Chef des Hamad Politbüros, Ismail Haniyeh, der glaube ich auch schon nicht mehr unter uns weilt. Und
ja, ja, der wurde in Teheran beim
Begräbnis
von Raisi
gezielt
eliminiert. Ja.
Genau, aber auch gegen Benjamin Netanyahu und Yoav Gallant, der damals noch Verteidigungsminister Israels war. Und das ist auch interessant. Wir haben uns darüber letztes Jahr schon unterhalten. Da hast du das auch schon auseinandergenommen. Ist auch, glaube ich, nichts weiter draus geworden aus diesem Haftbefehl. Also der ist nicht vollstreckt worden. Oder unter anderem haben auch Länder wie Ungarn, von Orban kann man halten, was man will, aber in dem Punkt hat er gesagt, ich lade Herrn Netanyahu herzlich ein und ich werde ihn garantiert nicht festnehmen. Andere Länder haben ähnlich reagiert. Ich glaube, in den USA unter Trump ist auch keine Intention, Netanyahu zu verhaften. Aber allein, dass man halt auf die Idee kommt, zwei Politiker eines demokratischen Staates mit Haftbefehl, einen Haftbefehl auszuschreiben und die auf eine Stufe stellt mit Terroristen und Massenmördern, wie eben die drei, ja, nicht mehr unter uns weilenden Hamas-Top-Terroristen. Das ist allein schon ein Skandal an sich, aber es passt natürlich wieder ins Bild. Ja, ja, klar, natürlich, das, was die Hamas, das kommt ja entweder, also die ganz Verrückten verklären das sogar oder leugnen die Verbrechen der Hamas. Und diejenigen, die so auf Äquidistanz machen, die sagen, ja, ja, natürlich, die Hamas-Terroristen, ganz schlimm, was die am 7. Oktober gemacht haben, aber. Und dann wird natürlich auch alles das ausgeblendet, was du auch von gesagt hast. Es geht dann gar nicht mehr um die permanenten Kriegsverbrechen, die Hamas auch in der militärischen Auseinandersetzung mit Israel begeht. Darum geht es gar nicht. Es geht nur um den 7. Oktober. Und wie praktisch dann, dass wir dann halt die drei Top-Terroristen, ja, okay, gut, müssen wir mit reinnehmen, damit wir nicht ganz so schlecht aussehen. Aber guckt mal an hier, Netanyahu, so schlimm ist das, was Netanyahu und Gallant machen, dass es jetzt Haftbefehle gibt. Und dann bleibt natürlich auch wieder was. Interessant ist aber die Personalie von dem Herrn Khan. Weil ich glaube, das war nämlich letztes Jahr noch nicht klar, als wir uns unterhalten haben. Weil es gibt danach, gab es ja so einige Skandale um ihn. Und die Gründe, warum er diese Haftbefehle hat ausstellen lassen, kam auch so ein bisschen zum Vorschein, oder?
Naja, man muss da schon genau sein. Also Khan hat im Mai vergangenen Jahres die Ausstellung von Haftanträgen beantragt. Er kann sie nicht selber ausstellen, sondern das ist Sache der Richter an dieser Vorverfahrenskammer. Deswegen muss man bei allem, was man jetzt über Khan sagen kann, und da gibt es vieles zu sagen, muss man immer noch dazu sagen, okay, aber ausgestellt letztlich wurden die Haftanträge, die Haftbefehle nicht von ihm, sondern von den Richtern an dem Strafgerichtshof im November letzten Jahres. Mhm. Das heißt, die darf man da in dem Zusammenhang auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Letztlich haben die Verantwortung für die Ausstellung der Haftbefehle. Aber kommen wir zu Khan zurück, ja. Also was halt herausgekommen ist, ist, dass es da zumindest einige zeitlich bemerkenswerte Koinzidenzen gibt. Und zwar, Khan war zunächst einmal, wie er diesen Posten angetreten hat, überhaupt nicht sonderlich erpicht darauf, jetzt gegen Israel vorzugehen. Also eine Ermittlungen in Sachen Israel gibt es an dem Gerichtshof schon längere Zeit, wobei halt lange Zeit umstritten war, ob der Gerichtshof überhaupt zuständig ist für Israel, weil Israel selber ist nicht Teil hat das Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nicht ratifiziert. Andere Staaten wie die USA und so weiter haben es nie unterzeichnet. Russland, Indien, China und so fort.
Genau.
Das heißt, und das muss man auch immer dazu sagen, der Internationale Strafgerichtshof hat dann insofern irreführenden Namen, als er sich zwar universell für zuständig erklärt, aber seine Zuständigkeit sich de facto in Wirklichkeit auf die Staaten erstreckt die und beschränkt, die Mitglieder bei ihm sind. Und wenn man nicht Mitglied in einem Verein ist, so wie ist das bei ihm, beim Strafgerichtshof, wie bei jedem anderen Verein, also in einem Verein, bei dem ich nicht Mitglied bin, für den interessieren mich dessen Regeln nicht. Und es betrifft mich nicht, was die untereinander entscheiden, ist mir zunächst einmal egal. Wenn ich nicht Mitglied bin bei dem Verein, geht mich das nichts an. da war im Fall der Israels immer schon lange die Diskussion, ob das überhaupt ein Thema ist, weil Israel ist eben nicht Mitglied des Strafgerichtshofs. Palästina ist, also Palästina unter Anführungszeichen ist das auch nicht, weil Palästina schlicht und ergreifend kein Staat ist. Mhm. Und aber nur Staaten können Mitglieder, also Parteien im Strafgerichtshof sein. Und die Jurisdiktion kann sich nur über Staaten erstrecken, die eben Mitglieder sind. Da hat der Gerichtshof dann ein Hin und Her, lange ist das, hat sich das hingezogen. Es wurden viele Stellungnahmen eingezogen, unter anderem auch von Deutschland und Österreich und so weiter, die allesamt erklärt haben, also gemäß den international gängigen Kriterien für Staatlichkeit ist Palästina kein Staat. Mhm. Und deswegen gibt es keine Zuständigkeit des Gerichtshofs. Der Gerichtshof hat sich da anders entschieden, hat beschlossen, vorläufig erklärt sich doch für zuständig, aber das ist nach wie vor nicht final geklärt. Das ist eine weitere Besonderheit dieses ganzen Verfahrens. Da hat der Gerichtshof aufgrund eines Falles Haftbefehle ausgestellt, von dem bis jetzt eigentlich nicht klar ist, ob er überhaupt zuständig ist. Es gibt es auch sonst nirgends auf der Welt. Aber gut. Und dann hat sich eben herausgestellt, Kahn hat halt dann nach dem 7. Oktober ist natürlich der Druck enorm gestiegen, von vielen der Mitgliedsländer jetzt Israel auf die Anklagebank zu setzen oder israelische Politiker, weil vor dem Strafgerichtshof werden ja nur Personen angeklagt und nicht Staaten, also israelische Politiker anzuklagen. Und er hat auch das zunächst einmal noch nicht sehr erpicht sozusagen verfolgt, dieses Thema. Mhm. Das hat sich dann aber im Laufe des Jahres 2024 geändert und zwar zum interessanten Zeitpunkt. Er hat nämlich damals eine Reise nach Israel geplant gehabt und mit amerikanischer Hilfe organisiert gehabt, in der er nach Israel eben fliegen wollte und sich mit israelischen Vertretern treffen wollte, hat ihm vorhin auch erklärt, das wird ganz entscheidend beitragen zum weiteren Verlauf dieser Untersuchungen, ob dann eine Anklage erhoben wird oder nicht und so. Und das ist wichtig und man muss ja vor Ort und mit den Verantwortlichen und hin und her und so. Und dann hat er im Prinzip kurz vor dem Termin dieser Reise diese Reise gekappt, hat sie nicht angetreten und hat stattdessen den Antrag auf Haftbefehle gestellt. Und schon damals hat man sich gefragt, was ist da jetzt eigentlich passiert und warum hat er jetzt diese Reise abgesagt? Warum war er jetzt plötzlich von heute auf morgen nicht mehr der Meinung, er müsse sich umfassend in Israel zuerst einmal selbst eine Bilderlage machen und Informationen einholen, sondern warum ist er plötzlich vorgeprescht, noch dazu auf eine recht unübliche Art und Weise in Form einer auf Video aufgezeichneten Pseudopressekonferenz, hat er das verkündet, sehr zum Ärger des Gerichts nebenbei bemerkt, die nicht zu Unrecht das als Versuch des Unterdrucksetzens der Richter gesehen haben, dieses öffentliche Vorpreschen, aber es ist ein Nebenthema. Also, und die Frage war, warum hat er das gemacht? Ja, und ein Teil der Antwort kann darin bestehen, dass kurz bevor er eben diese Israel-Reise abgesagt hat und mit dieser Anklageerhebung vorgeprescht ist, ihm zu Ohren gekommen ist oder bekannt geworden ist, dass es Ermittlungen oder Untersuchungen gegen ihn wegen Vorwürfe schwerer sexueller Belästigung gegen eine Mitarbeiterin des Internationalen Strafgerichtshofs gegeben hat. Das heißt, in einem Zeitpunkt, zu dem Kahn klar wird, er steht im Fokus von Ermittlungen, bricht er das bisherige gewählte Vorgehen in Sachen Israel ab und prescht stattdessen mit der Anklageerhebung vor. Und zumindest die Theorie dahinter lautet, oder eine der Theorien oder möglichen Erklärungen lautet, er wollte sich mit der Anklageerhebung gegen Israel in einer Verfolgung in Sachen sexuellen Missbrauchs schützen. Und zwar insofern, als er gesagt hat oder sich gedacht hat, ja, viele Staaten haben ihn ohnehin die längste Zeit schon gedrängt. Wenn er jetzt die Anklage erhebt, dann werden diese Staaten ihn schützen und auch nicht fallen lassen, selbst wenn es da irgendwelche Gerüchte über sexuelle Belästigungen gibt. Und er hat das im Übrigen selber auch genauso zur Waffe gemacht sozusagen. Also er hat gegenüber der Frau, die Vorwürfe erhoben hat, hat er auch versucht, sich mehrfach unter Druck zu setzen und unter expliziten Verweis auf das Verfahren gegen Israel hat ihr gegenüber gesagt, ja, du willst doch nicht die Haftbefehle gefährden. So auf die Art, zieh doch deine Vorwürfe zurück, weil du willst doch nicht die Opfer Palästinas sozusagen nochmal zu Opfern machen und so. Ja. Also er hat das auch ganz gezielt so instrumentalisiert, diese Haftanträge gegen Netanyahu und Gallant. Und wiederum, um sich zu schützen vor diesem Verfahren wegen sexueller Belästigung. Mittlerweile muss man sagen, gibt es auch einen zweiten Fall, der bekannt geworden ist. Also mittlerweile gibt es eine zweite Frau, die angeregt durch die Bekanntgabe dieses Falles, dieser anderen Frau im Strafgerichtshof, eben ihrerseits mit Erfahrungen öffentlich gegangen ist, die sie schon lange davor mit Kahn gemacht hat, die aber insofern interessant sind, als das war noch eine andere Position damals und sie war in einer anderen Position, aber es war im Prinzip dieselbe Geschichte. Also es war dieselbe Vorgangsweise, es war die gleiche Machtkonstellation, also im Grunde das Ausnützen einer Machtposition, einer beruflichen Machtposition gegenüber einer Untergebenen und das Drängen sozusagen zu nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Das dürfte im Fall des Falles, der eben jetzt am Strafgerichtshof zu der ganzen Geschichte geführt hat, sehr viel weiter gegangen sein als in dem Fall damals, weil die erste Frau, die eben später dann das öffentlich gemacht hat, sich einfach geweigert hat und es nicht so weit kommen hat lassen, offenbar, oder sich weigern konnte oder wie auch immer. Aber es ist im Prinzip dieselbe Handschrift, die da erkennbar ist, was dem Ganzen natürlich auch ein wenig mehr Plausibilität verleiht. Interessant ist auch noch ein weiterer Aspekt an der ganzen Sache, der ist jetzt erst bekannt geworden, der konnte in dem Buch noch nicht einfließen, deswegen in das Buch nicht einfließen. Kahn hat ja alles das, auch diese ganzen Geschichten über Untersuchungen gegen ihn, sofort als israelische Verschwörung gegen ihn diffamiert und behauptet, es ist alles nur üble Nachrede, weil versucht werde, ihn abzuschießen, weil er so mutig gegen Israel vorgeht. Also sozusagen, da ist eine israelische Verschwörung dahinter, die wollen sich schützen, indem sie ihn mit irgendwelchen Anwürfen bekleckern würden sozusagen oder beschmutzen würden. Und das ist alles Stunken und Erlogen und nur ein Teil der israelischen irgendwie klandestinen Verschwörung gegen ihn. Was jetzt mittlerweile herausgekommen ist, da gibt es tatsächlich eine klandestine Verschwörung, aber nicht seitens Israel gegen Kahn, sondern Kahn hat mit oder ohne seine Zustimmung, weiß man nicht genau, de facto hat Katar tatsächlich in Geheimdienstoperationen sich bemüht, die Frau sozusagen in den Dreck zu ziehen, die Vorwürfe gegen Kahn erhoben hat. Das heißt, die haben haben Ermittlungen angestellt gegen die Frau, die Beschuldigungen öffentlich gemacht hat, nach langem Hin und Her. Sie hat das sehr lange nicht gemacht, weil sie selber auch gesagt hat, ja, sie wollte das Verfahren gegen Israel auch nicht zu Sturz bringen, weil sie ist ja sehr dafür, dass Netanyahu angeklagt wird. Aber es gab dann tatsächlich ein geheimdienstliches Vorgehen seitens Katars gegen die Frau, die die Anwürfe gegen Kahn öffentlich gemacht hat. Nicht etwa eine israelische Verschwörung gegen Kahn, so wie er das aus Gründen des Selbstschutzes sozusagen in den Raum gestellt hat. Also so viel nochmal zum Thema Projektion und dass Antisemiten immer Israel oder Juden das vorwerfen, was sie selber machen. Ja, wieder mal so ein klassisches Beispiel dafür. Aber das ist eben jetzt erst vor wenigen Wochen bekannt geworden. Das konnte in dem Buch noch nicht berücksichtigt werden.
Ja, es gibt auch noch einen zweiten Vorwurf gegen ihn, ne, der seine Glaubwürdigkeit und Seriosität nochmal deutlich erschüttert. Nämlich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, den Fall des eines afrikanischen Kriegsverbrechers, den er hat auch einen Haftbefehl ausstellen lassen. Der ist dann sogar auch verhaftet worden. Und nach 10 Monaten Gefängnis hat dann Kahn gesagt, war ein Fehler, war ein Irrtum, wir müssen ihn freilassen. Vielleicht kannst du das nochmal präzisieren. So
also... Sehr viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ja, es gab diesen Fall und das ist aber schon ich glaube, der Haftbefehl ist gar nicht mal auf die Zeit von Kahn noch zurückgegangen, sondern womöglich schon vorher. Jedenfalls ist er tatsächlich auch verhaftet worden und ist eben tatsächlich nach Den Haag oder beziehungsweise nach Scheveningen überstellt worden, wo das Gefängnis des Gerichtshofs ist. Und saß dort und hat im Prinzip gewartet darauf, dass sein Prozess beginnt und dann aus heiterem Himmel hat Kahn von einem Tag auf den anderen plötzlich erklärt, irgendwie, er lässt alle Anklagepunkte fallen, nachdem der aber, wie du schon sagst, ein Jahr in Holland in Haft gesessen ist. Mhm. Und auch da haben alle, auch am Gerichtshof selber, irgendwie sich nur geschüttelt und gesagt, was ist denn jetzt passiert? Ja. Und da ist jetzt im Nachhinein herausgekommen, dass Kahn offenkundig mit den Richtern an dem Verfahren sich mehrfach unterhalten hat, mit denen getroffen hat, über den Fall gesprochen hat, was alles laut den Statuten und den Vorgangsweisen des Gerichts eigentlich indiskutabel ist. Also das hätte er nicht tun dürfen und ist zumindest, wenn nicht überhaupt verboten, so doch zumindest also ein höchst unehrenhaftes Vorgehen. Und warum er dann letztlich in dem Fall eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht hat, hat er auch bis jetzt noch nicht plausibel gemacht. Aber es war jetzt natürlich eine enorme Rufschädigung für den Gerichtshof in Den Haag. Also man muss sich das vorstellen, da werden die schwersten Anschuldigungen gegen eine Person erhoben, die wird irgendwo fern im Ausland verhaftet, wird überstellt, sitzt da ein Jahr schon im Gefängnis und dann kommt plötzlich der Ankläger daher und sagt, hoppala, Entschuldigung, war nichts, reines Versehen. Ja, was sagt denn das über die Seriosität der Arbeit dieses Gerichtshofs aus, wenn sowas passieren kann?
Das ist wirklich, mir fällt nichts Besseres ein, es ist wirklich eine Farce. Es ist einfach eine absolute Farce, ja. Ja, also wenn man sich all diese Fakten anschaut, über die wir jetzt gesprochen haben und die du in deinem Buch auch zusammenfasst, dann muss man irgendwie zu der Erkenntnis kommen, dass mit Israel, also man hat natürlich die berühmte 3D-Regel, alles trifft zu. Es sind Dämonisierung, es sind doppelte Standards und es ist eine ganz eindeutige Delegitimierung. Diese ganzen Genozidvorwürfe, das ist wirklich mit das Verrückteste. Also ich muss sagen, das ist wirklich das, was bei mir auch immer im Kopf bleiben wird, dass sich wirklich Leute hingestellt haben und es wahrscheinlich auch immer noch tun und ernsthaft Israel einen Genozid vorwerfen. Wie oft ich das irgendwo gehört und gelesen habe, nicht nur auf irgendwelchen sogenannten Palästina-Demonstrationen, in denen wahrscheinlich jeder Redner vom Genocide in Gaza gefaselt hat und dann wirklich, dann stehen da Zehntausende bis teilweise Hunderttausende Leute und klatschen und glauben das ernsthaft. Das hatten wir ja im August in unserer Folge, dass das wirklich auch so ein Phänomen ist. Ich meine, wenn das wirklich so wäre, die glauben sich den Scheiß ja selber nicht. Also sie glauben es irgendwie, aber ich glaube tief im Innern, wenn es wirklich ein Genozid, wenn dort wirklich ein grausamster Genozid vor unser aller Augen stattfindet, weil es gibt ja keinen Krieg, auf den der Fokus der Welt so gerichtet ist wie die letzten 2 Jahre der Gaza-Krieg. Alle anderen, Sudan, das interessiert niemand. Sudan, die Vernichtungspolitik der Chinesen gegenüber den Uiguren, das interessiert keine Sau. Das ist auch Armenien, Aserbaidschan, auch das juckt niemanden, was da passiert. Nur dieser extreme Fokus da drauf. Und natürlich ist es extrem selektiv. Und wir hatten das ja das Beispiel, da sitzen dann oder da fahren dann irgendwelche B-Promis, fahren dann mit auf diesen Booten da, um halt dann angeblich Hilfslieferungen nach Gaza zu bringen, also wie weiß ich, 5 Tüten Mehl oder so, und tanzen dann da rum, machen dann Handyvideos und Selfies, wie sie denn da gut gelaunt rumtanzen. Da denke ich mir, so, niemand würde sich angesichts eines echten Genozids so verhalten. Also in Ruanda 1994 ist das nicht passiert. Da ist aber auch keiner dahin gefahren oder hingeflogen, um halt diesen Genozid diesen realen Genozid zu stoppen. Natürlich nicht. Die Blauhelm-Soldaten, die da rumgestolpert sind, völlig unnütz in der Gegend rumgestanden, haben kein einziges Menschenleben gerettet, aber halt irgendwelche Popsternchen, irgendwelche abgehalfterten B-Promis oder irgendwelche Leute wie Greta Thunberg, die ihre in Anführungszeichen beste Zeit schon hinter sich haben, entdecken da ein neues Betätigungsfeld und nutzen das um ihren Antisemitismus auszuagieren und das irgendwie und sich dann irgendwie Schulterklopfer und Applaus abzuholen und werden flankiert von vermeintlich seriösen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch oder halt vor allem die UN. Ich glaube, das ist eigentlich jedem denkenden Menschen muss das klar sein, dass sich diese Vereine und auch die UN auf alle Zeiten desavouiert haben.
Ja,
also durch das Verhalten der letzten Jahre, ja.
Zum Thema, wie kann jemand das ernsthaft glauben, jetzt mit Völkermord? Das Interessante ist, um nochmal den Bogen zurück sowohl zur Klage Südafrikas wegen Genozids und zum Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu schlagen. Karim Khan, also der Chefankläger des Strafgerichtshofs, wollte ja auch, also im römischen Statut, also der Grundlage für das Strafgericht, gibt es diesen Tatbestand Ausrottung, heißt er dort. Und Karim Khan wollte auch Ausrottung als Vorwurf angeklagt wissen. Und hat in seinem Antrag auf Ausstellung der Haftbefehle, also den konkreten Antrag kennt man nicht, das ist geheim, man kennt halt nur das, was er damals veröffentlicht hat oder diese Stellungnahme, die er damals abgegeben hat. Aber er wollte damals eben doch auch den Punkt Ausrottung beinhalten. Da, in diesem Punkt, haben aber die 3 Richter der Vorverfahrenskammer, die letztlich die Haftbefehle ausstellen mussten, haben dem nicht zugestimmt. Die haben in ihrer Begründung für die Haftbefehle extra reingeschrieben, der Punkt Ausrottung ist anhand des Materials, das Khan als Belege, als Begründungen vorgelegt hat, für sie nicht eindeutig begründbar. Und deswegen ist dieser Punkt nicht Teil des Verfahrens vor dem Strafgerichtshof. Das ist wiederum interessant, weil das ist der erste Fall im Zusammenhang mit diesem ganzen Komplex, wo tatsächlich mal eine Entscheidung getroffen wurde, eine vorläufige zumindest, von Richtern. Und die ist eben so ausgefallen, dass sie gesagt haben, nein, jetzt findet da kein Völkermord statt oder keine Ausrottung, wie es im römischen Statut heißt. Ja. Das heißt, das ist natürlich auch ein impliziter Fingerzeig im Hinblick auf die Richter am Internationalen Gerichtshof. Denn der Strafgerichtshof hat diesen Punkt bereits entschieden und gesagt, nein, das ist nicht begründbar, dieser Vorwurf. Ja. Und es wird interessant zu sehen sein, ob die Richter am Internationalen Gerichtshof sich davon in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lassen oder zu welchem Schluss sie kommen. Nach allen vernünftigen Ermessen ist es völlig unmöglich, dass Israel wegen Völkermords verurteilt wurde, schlicht und ergreifend, weil das absurd ist. Gleichzeitig hat der Internationale Gerichtshof jetzt schon vor kurzem erst wieder mal eine sogenannte Advisory Opinion, also ein Rechtsgutachten in Sachen Israel veröffentlicht. Das dritte bereits gegen Israel. Und also auch diese Gutachten sind so absurd, dass man auch im Hinblick auf die Klage von Südafrika wirklich das Schlimmste erwarten muss. Mhm. Aber nach normalen rechtlichen Ermessen ist es völlig unvorstellbar, dass daraus was wird, sozusagen. Aber ja, was weiß man. In der Liebe und bei den Vereinten Nationen ist alles möglich.
Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Mit einem gewissen Zynismus muss man das ja aussprechen. Ja, wir werden das uns weiter angucken, diese antisemitische Shitshow, die natürlich weitergehen wird. Solange Israel existiert, wird es halt weitergehen. Aber Israel wird weiter existieren. Israel ist on a road to stay. Und ja, dementsprechend, wenn man da mehr wissen will, wenn man sich generell weiter rein vertiefen will in diese ganze Thematik, kann ich nur empfehlen, den Blog, den du ja wissenschaftlich betreust, MenaWatch, immer gute Updates. Ich empfehle auch immer den Podcast von Ariel Shalikar, den macht er auch mehrmals die Woche noch, seine Monologe. Da kriegt man auch immer sehr gute und frische Updates aus Middle East. Und ja, ansonsten empfehle ich natürlich, dein Buch zu kaufen, Der andere Krieg, wie das Völkerrecht gegen Israel missbraucht wird, gerade eben frisch bei der Edition MenaWatch auch erschienen. Und ich bedanke mich bei dir wieder für diesen hervorragenden Einblick und diese Expertise. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, gewisse Leute wird man nicht mehr erreichen können, die ernsthaft Genocide schreien und sich mit irgendwelchen Hardcore-Islamisten zusammentun, um eben den jüdischen Staat zu vernichten oder um Juden, die hier leben, das Leben zur Hölle machen. Diese Leute wird man nicht erreichen. Aber man kann Leute erreichen, die hadern und zweifeln, die sich mit dem Thema nicht großartig auskennen, aber denken, ja, wenn Amnesty International und die UN und der Internationale Gerichtshof das sagen, dann wird da schon was dran sein. Diesen Leuten kann ich nur wirklich empfehlen, schenkt ihnen deine Bücher und empfiehlt ihnen diese Folge und auch die anderen Folgen, die wir gemacht haben. Und vielleicht lässt sich da was bewegen. Wir werden es weiter beobachten. In dem Sinne, liebe Grüße nach Wien, lieber Florian. Und ich freue mich, dass du wieder mein Gast warst. Und
herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, gerne und bis demnächst.